Bereich tätig sind, der mit dem Urheberrecht in irgendeiner Art und Weise verhaftet ist. Und aus diesem Grunde möchte ich das Problem doch auch auf das Urheberrecht hinlenken und möchte Ihnen eigentlich deutlich machen, was das Verwerfliche im Sinne des Urheberrechts eigentlich am File-Sharing ist. Nachdem wir dann festgestellt haben, warum File-Sharing eigentlich so mit ambivalenten Betrachtungen oder mit Gefühlen betrachtet wird, wollten wir denn eigentlich auf die Anonymisierung kommen. So, wie habe ich meinen Vortrag aufgebaut? Zunächst möchte ich genau das tun, was üblicherweise getan wird. Ich möchte Vorurteile bedienen. Je mehr Vorurteile ich bediene, umso eher werden Sie sich mit der Materie identifizieren können, weil Sie werden sehen, dass Sie sehr viele Vorurteile in sich selbst wiedererkennen. Als nächstes möchte ich Ihnen kurz darstellen, wer dort beteiligt ist. Dann werden Sie sagen, was macht der davon? Ist das doch völliger Humbug. Klar weiß ich, wer am File-Sharing beteiligt ist. Ich möchte Ihnen die beteiligten Personen unter dem Aspekt des Urheberrechts nahebringen und möchte Ihnen sagen, wo das Problem eigentlich liegt oder wo die Juristen dieses Problem sehen. Ja, dann möchte ich zu der rechtlichen Wertung kommen. In welcher Art und Weise verhalten sich Personen eigentlich in diesem Verhältnis File-Sharing so, wie sie sich verhalten? Was ist eigentlich das, was die Juristen zumindest als verwerflich betrachten, was sie möglicherweise als völlig gesellschaftskonform betrachten? Warum haben wir etwas dagegen, wenn ich wir im Wir-Ton rede ich vom Juristenton? Insoweit bediene ich vielleicht auch Vorurteile, die teilweise jetzt geschürt wurden, die ich jetzt versuche, in diesem Vortrag zumindest in Ansätzen zu widerlegen. Ja, und im nächsten Abschnitt kommen wir eigentlich zu dem, was dann eigentlich Sinn dieses Symposiums ist, und zwar der Datenschutz. Wie kann ich mich eigentlich in File-Sharing-Netzen verhalten, damit ich anonym bleibe? Gut, beginnen wir mit den Vorurteilen. Hier sehen Sie einige. Es ist nur eine kleine Übersicht von Vorurteilen, die Sie tagtäglich hören, den Sie in Medien, in den Presseerzeugnissen immer wieder finden. Sie werden sehen, dass teilweise Sie auch mit Vorurteilen behaftet sind. Ich nehme an, dass Sie nicht zu den Zeitgenossen gehören, die vielleicht Ihre Vorurteile im oberen Bereich ansiedeln werden, sondern ich denke mal, Sie werden für sich selbst Erklärungsversuche mehr in der unteren Hälfte finden. In diesem Rahmen ist es normal zu sagen, File-Sharing ist eigentlich nichts Verwerfliches. Warum? Wir schädigen doch niemanden. Es gibt Musikverlage, deren Umsatz, deren Gewinn insbesondere, in die Millionen, in die Milliarden geht. Warum schädige ich da jemanden? Völlig uneinsichtig. Des Weiteren, wenn ich Musikfiles mir aus dem Netz besorge über File-Sharing, dann bin ich doch an sich ein guter Konsument. Ich informiere mich über ein Produkt und entscheide dann, ob ich ein Produkt kaufen kann. Also ich nehme sozusagen nichts weiter als Konsumentenrechte wahr. All das sind möglicherweise Ansichtungen, Betrachtungsweisen für File-Sharing oder für dieses eigene Verhalten, was ich an den Tag lege, das ich vielleicht als Mythos bezeichnen möchte. Auch ich erkläre mich nicht frei von diesen Vorurteilen. Auch ich nehme diese Vorurteile zur Hilfe, wenn ich mich auf irgendeine Art und Weise bewege, wenn ich auf irgendeine Art und Weise Handlungen vornehme, die etwas mit File-Sharing zu tun haben. Auch ich bin nicht frei von solchen Vorurteilen. Aber ich möchte versuchen, in dem Vortrag diese Vorurteile zumindest abzubauen. Also ich möchte versuchen, auf eine Ebene zu kommen, die wertneutral das betrachtet. Wertneutralität gibt es eigentlich nicht, weil es Recht ist oder weil es auch Recht ist. Und Recht ist geprägt von Gesellschaftsvorstellungen, von Anschauungen über bestimmte Verhaltensweisen in der Gesellschaft. Insoweit werden wir nie eine Neutralität erreichen. Aber ich möchte versuchen, zunächst erstmal Sie wieder auf ein Level 0 zu fahren und nicht sozusagen Ihnen schon mit Ihnen Vorurteile ausfechten zu müssen. Hier sehen Sie weitere Vorurteile. Die sind zwar ein bisschen wissenschaftlicher fundiert, weil sie möglicherweise von einem bestimmten Institut stammen, das üblicherweise bekannt dafür ist, sehr glaubwürdige Prognosen, Analysen zu erstellen, aber auch hier werden Sie sehen, wenn Sie sich die Zahlen anschauen, dass sie möglicherweise doch teilweise wirklich irreale Zahlen sehen. Wenn Sie zum Beispiel sagen, 59% der Entscheidungsträger erwarten künftig erhebliches Wachstum in diesem Bereich, in diesem Branchenbereich, dann fragt sich natürlich, gut, wenn ich die Untersuchungsgruppe so wähle, dann komme ich natürlich auf diese Zahl. Wenn ich dagegen eine Untersuchungsgruppe wähle, die in einem Wirtschaftszweig tätig ist, der auch sich juristisch legitim verhalten möchte, dann wird diese Zahl schon wesentlich geringer sein, weil natürlich diese Unternehmungen sagen, ich muss mich juristisch korrekt verhalten und ich kann mich nicht in der Art und Weise oder ich kann in der Art und Weise keine Dienste anbieten, die möglicherweise dazu führen, dass ich mich nicht mehr in den Bahnen des Rechts bewege. Was ich selbst für mich als tatsächlich prägend erkannt habe für File-Sharing-Dienste. Was zeichnet ein File-Sharing-Dienst aus? Festzuhalten ist auf jeden Fall, dass er verbreitet ist. Jeder macht es. Jeder wird es von Ihnen machen. Von da draußen werden es sehr viele Leute machen. Ich persönlich nutze File-Sharing-Dienste auch. Wir werden weiterhin feststellen, dass File-Sharing-Dienste natürlich insoweit eine gesellschaftlich akzeptierte Verhaltensweise sind, als dass sie natürlich Vertrieb bedeuten, Distribution. Also mittels File-Sharing-Dienste kann man natürlich nicht nur illegale Dinge tun, auch wenn es sich so anschaut. Also möglicherweise werden von Ihnen auch einige diesen Dienst schon als legitimes Mittel zum Datenaustausch benutzt haben, obwohl ich das nicht annehme. Des Weiteren wird es so sein, dass wir erkennen müssen, wenn wir File-Sharing-Dienste nutzen, dass dann eigentlich die Betrachtungsweise, wie die Gesellschaft mit File-Sharing-Diensten umgeht, beziehungsweise wie sie sie entweder akzeptiert oder ablehnt, dass wir da in dieser Betrachtung einen Paradigmenwechsel erkennen. Wir werden sehen, dass ursprünglich mal File-Sharing-Dienste so bis zu Beginn, Ende der Napster-Zeit ja, etwas im Untergrund gehandelt wurden, das schob man sich so unter der Hand weiter. Man sagte, da kann man irgendwas beziehen, was vielleicht sehr interessant ist. Dann wuchsen diese Dienste, sie wurden gesellschaftlich teilweise akzeptiert als Geschäftsmodell. Man konnte Gewinne damit erwirtschaften. Mit der Gewinnerwirtschaftung wuchs die Akzeptanz. Und heute ist man tatsächlich in der Lage zu sagen, File-Sharing ist nichts weiter als ein Geschäftsmodell. Je nachdem, in welchem Rahmen dieses Geschäftsmodell verwirklicht wird, wird es von der Gesellschaft akzeptiert oder es wird von der Gesellschaft als etwas verworfen oder als etwas anerkannt, dem man nicht folgen oder das man nicht unterstützen sollte. Natürlich ist File-Sharing etwas, worauf Gesellschaft reagieren muss, und zwar durch Normen. Insoweit sind wir wieder bei dem, was Herr Fitzmann vorhin sagte. Als er sagte, die Juristen wollen alles normieren, wollen alles regeln. Auch hier sind die Juristen der Meinung, File-Sharing muss geregelt werden. Weil File-Sharing als Selbstläufer überlassen wuchert. Und aus Sicht der Juristen wuchert er in die falsche Richtung. Aus diesem Grunde wird jeder Jurist, den Sie fragen, möglicherweise sagen, natürlich, es muss Normen geben. Und diese Normen müssen klar festlegen, ob man einen Dienst, also File-Sharing-Dienste, ob man diesen Dienst in der Art und Weise weiterhin nutzen sollte oder nutzen kann oder ob man ihn in eine gewisse Richtung drängen sollte durch ein Normengefüge, dass man um diesen Dienst hinwegzieht. Was natürlich auch zu erkennen ist, mir erscheint, ist, dass man heute File-Sharing-Dienste in gewisser Art und Weise zur Stigmatisierung von Nutzergruppen nutzt, verwendet. Sie werden selbst sehen, wenn in Tageszeitungen über File-Sharing-Dienste berichtet wird oder wenn in Medienerzeugnissen über File-Sharing-Dienste berichtet wird, dann hat es immer den Touch wie, ja, es wurde wieder die aktuelle Musikkopie von was ich wem verbreitet. Ob das nun werthaltig war, was da verbreitet ist oder nicht, sei es mal dahingestellt. Im Grunde genommen wird gesagt, wer File-Sharing-Dienste nutzt, tut etwas rechtlich Verwerfliches. Es ist selten bisher der Fall, dass man sagt, dass man zumindest in der Öffentlichkeit, in der Verbreitung, in den Medien erkennt, dass File-Sharing als etwas erkannt wird, was es zu unterstützen gilt. So, wer ist nun beteiligt in File-Sharing-Diensten? Hier sehen Sie mal so einen typischen Ablauf, den Sie tagtäglich oder möglicherweise abends, je nachdem, wie Sie Zeit haben, selbst nachvollziehen. Also wir haben den Urheber. Der Urheber schafft ein Musikwerk beispielsweise, erwirbt daran ein Recht. Dieses Recht möchte er verbreitet wissen, natürlich nicht unentgeltlich, sondern er möchte es verbreitet wissen in der maximalen Ausschöpfung der Wertschöpfungskette. Er möchte damit Geld verdienen. Er bedient sich eines Verwerters. Das sind all diejenigen, die wir so hassen, wenn wir File-Sharing-Nutzer sind, indem wir sagen, Musiklabels, was ich, Sony, BMG oder wie sie alle heißen, sind alles Verwerter, die eigentlich partizipieren. Und zwar partizipieren von jemand, der geistig tätig ist, der an sich kreativ ist und dann diese Kreativität auffangen und in die wirtschaftliche Verbreitung führen. Aus diesem Grunde fühlen wir uns auch so gut, wenn wir Fallschirmdienst nutzen, weil wir schädigen eigentlich nicht den Urheber, im Grunde genommen, weil der ist uns ja möglicherweise nur durch den Personennamen bekannt, aber wir kennen seine wirtschaftlichen Verhältnisse nicht. Gut, wir kennen sie möglicherweise, wenn wir tagtäglich auch wieder Medien verfolgen, dann sehen wir, was Künstler möglicherweise verdienen und sagen uns, denen schadet es doch auch nicht. Und vor allem den Musikverlagen schadet es nicht. Insoweit ist es völlig legitim, was wir tun. Was wichtig ist, auch noch zu erkennen, darauf werde ich später im Vortrag auch noch eingehen, ist der Umstand, dass sich ein Urheber natürlich nicht nur der Verwertungsmöglichkeiten durch bestimmte Institutionen oder Einrichtungen bedient, sondern dass er unter Umständen auch bestimmte Nutzergruppen beanspruchen oder beanspruchen könnte, die eine Verwertungsmöglichkeit vorsehen, die vielleicht für ihn selbst sehr effizient werden. Wenn er beispielsweise den Verwerter wegstreichen würde aus dieser Kette und hier unmittelbar Fallscherendienste einsetzen würde, dann wäre zum Beispiel die Kundennähe sehr schnell erreicht und möglicherweise auch ein Wirtschaftsmodell entworfen, was eben eine unmittelbare Profitgewinnung im Rahmen des Urhebers oder beim Urheber zufolge hätte. Das Problem ist allerdings, dass diese Art von Vertrieb derzeit auch wieder an den rechtlichen Rahmenbedingungen mangelt. Und zwar, was würde es voraussetzen, wenn ein Urheber die Wertschöpfungskette direkt über File-Sharing-Dienst nutzen würde? Er wäre darauf angewiesen, dass Lizenzgebühren unmittelbar zu ihm fließen würden. Das bedeutet also, wir müssten Verfahren etablieren, die die bisherige Lizenzabführung, die Sie ja kennen, also wenn Sie zum Beispiel eine Leer-CD kaufen, dann zahlen Sie darauf eine Abgabe. Diese Abgabe fließt über die GEMA in einem gewissen Verhältnis zu dem Urheber. Dieses Prinzip der Pauschalvergütung müssten wir abschaffen. Wir müssten vielmehr eine Einzelrechtsvergütung vorsehen, wie sie zum Beispiel über Digital Rights Management Systeme möglich wäre. Deswegen haben wir hier wieder eine kleine Mine im großen Feld File-Sharing, die wir dann möglicherweise auslösen, wenn wir sagen, wir wollen eigentlich File-Sharing akzeptieren als etwas gesellschaftlich Wohlbringendes, dann müssten wir nämlich auch sagen, unter Umständen, wir müssen Digital Rights Management Systeme fördern, weil sie eigentlich die unmittelbare Beziehung zwischen Urheber und dem Nutzer eigentlich dienen. Ja, wen haben wir noch in der Kette? Natürlich haben wir denjenigen, der die Musikfiles oder der die geistigen Schutzrechte dann irgendwann mal ins Netz einbringt. Diese Person ist eigentlich noch in dieser Kette, unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten zumindest betrachtet, sehr interessant, weil sie nämlich Geld ausgibt, im Grunde genommen. Irgendwann muss mal ein Musikwerk oder ein Geisteswerk ja irgendwann erstmal in diesen Sumpf, in Anführungsstrichen, File-Sharing gekommen sein. Und das kann eben nur passieren, indem jemand ein Musikfile oder eine CD erwirbt und diese CD dann irgendwann einmal in dieses File-Sharing-Netz, also dieses Peer-to-Peer-Netz, einbringt. Wir werden sehen, dass diese Person aber eigentlich auch, obwohl sie so aus der Sicht der Musikverlage doch ein wesentlicher Faktor in der Gewinnerzielung Umsatzerzielung darstellt, doch eigentlich auch die Person ist, die wir unter urheberrechtlichen Gesichtspunkten als diejenige ins Auge fassen müssen, die möglicherweise sich am ehesten strafbar macht. Wir werden sehen, ich möchte Ihnen darlegen, dass Urheberrecht eben nicht nur eine bestimmte Sanktion im Sinne von, also wenn Sie eine urheberrechtlich verletzende Handlung begehen, nicht nur im Sinne von, ja, also ich muss möglicherweise meine Kopie löschen, die ich erzeugt habe, oder ich muss beispielsweise Auskunft geben, wen ich diese Kopien weitergereicht habe. Nein, es gibt auch eine Strafvorschrift innerhalb des Urheberrechtsgesetzes und diese Strafvorschrift wurde auch wesentlich verschärft durch die Neufassung des Urheberrechtsgesetzes jetzt im September 2003 und dass eben auch diese Strafvorschrift im Wesentlichen auch der Grund ist, warum sehr viele Leute jetzt File-Sharing-Dienste mit ganz anderen Augen betrachten, und zwar in Hinsicht auf, mir kann etwas passieren, mir kann etwas Strafrechtliches passieren, obwohl es eigentlich völlig irreal ist, weil die Sanktion, die sie trifft, in der materiellen Wirksamkeit wird äußerst gering sein. Also aus eigener Erfahrung kann ich Ihnen sagen, dass möglicherweise eine Person, die Urheberrechtsverletzung oder den Urheberrechtsverletzung vorgeworfen wird, vielleicht mit einer Geldstrafe in Höhe von 10 Tagessätzen davon kommt, also wenn es sich in gewissen Rahmen hält. Wenn sie dagegen aber dann nach Abschluss des Strafverfahrens irgendwann mal in ein Zivilverfahren übersiedeln wollen oder müssen, weil sie dann irgendwann mal eine Anklageschrift zugestellt bekommen, dann werden die Ersatzforderungen, die dann geltend gemacht werden gegen sie, ein wesentliches höher sein. Also die Angst vor Strafe ist ein ursteigener, eine menschliche Eigenschaft, die wir in uns tragen. Wir wollen nicht penalisiert werden, wir wollen nicht vor den Pranger gestellt werden als Straftäter. Aber Straftäter zu sein, ist heute teilweise, zumindest in diesem Bereich, völlig akzeptables Verhalten. So paradox es auch klingen mag. So, wen haben wir noch in diesem Kreis? Wir haben den Downloader. Wir werden auch hier sehen, dass dieser Downloader im Grunde genommen eigentlich nach unserer bisherigen Betrachtungsweise doch eine Person ist, die eigentlich auch ein wesentliches Übel darstellt im Rahmen von File-Sharing-Netzen. Das ist nicht so. Ganz im Gegenteil. Die rechtliche Wertung wird zeigen, dass diese Person im Grunde genommen diejenige ist, die völlig frei von Belastungen aus dem Vorwurf, aus sich vom Vorwurf des unerlaubten Tuns entfernen kann. Diese Person macht nichts im Sinne des File-Sharings. Ganz im Gegenteil. Sie können noch und nöcher Files aus File-Sharing-Diensten herunterladen. Das Problem ist bloß, wenn es niemanden mehr gibt oder wenn eine Person, die die Information erst ins Netz trägt, wenn die stigmatisiert wird, wenn die gedrängt wird, es nicht mehr zu tun, dann gibt es kein Netz mehr. Also im Grunde genommen, die rechtliche Wirksamkeit des Instrumentariums, das um diesen File-Sharing-Dienst gestrickt wird, ist doch eigentlich relativ effizient, müssen Sie zugeben. Man trocknet sozusagen File-Sharing-Dienste aus, indem man dort ansetzt, wo eigentlich Informationen in diese File-Sharing-Dienste hineinlaufen. Ja, und dann haben wir noch unter Umständen den Provider, wenn es sich um ein zentralisiertes Netz handelt. Also Sie wissen selbst, heutzutage sind File-Sharing-Dienste ja nicht unbedingt so organisiert, dass sie zentrale Netze oder ein Netz sind, dass Netze sind, die eine zentrale Verwaltungsstelle haben, sondern vielmehr dezentral angelegt sind. Aber es gibt immer noch solche Netze, die tatsächlich darauf beruhen, dass es zentrale Einheiten innerhalb des Netzes gibt, die beispielsweise Suchanfragen weiterleiten oder Suchanfragen auch cachen und dann unmittelbar an den Nutzer weiterreichen, der dann anfragt oder erneut anfragt. So, wer sind nun unsere Protagonisten oder unsere Beteiligten? Wir fangen beim Urheber an. Der Urheber ist eigentlich die Person, die in diesem gesamten Gefüge eigentlich zumindest nach Darstellung der Verwertungsgesellschaften, die sich darüber beschweren, dass so viele Files im Netz verschwinden und dann irgendwie auftauchen, und zwar ohne Zahlung einer Lizenzgebühr, doch am meisten geschädigt werden. Und zwar sind sie diejenigen, die eigentlich das Geisteswerk schaffen. Sie bemühen ihre geistige Fähigkeit dazu, um im Endergebnis eine bestimmte Leistung zu erzeugen. Diese Leistung ist das Geisteswerk. Dieses Geisteswerk ist sehr umfänglich geschützt. Das Urheberrecht entwickelte sich historisch so, dass wir sagen, im Grunde genommen hat die Gesellschaft relativ schnell erkannt, dass Wertschöpfung nicht nur dadurch geschehen kann, dass man körperlich schwer arbeitet, sondern man hat im Rahmen der Suche nach bestimmten werthaltigen Dingen innerhalb der Gesellschaft erkannt, dass man geistige Schutzrechte nicht vernachlässigen darf. Aus diesem Grunde ist das Urheberrecht relativ schnell gewachsen. Und auch der gesamte Rechtscharakter des Urheberrechts hatte zunächst zur Folge, sehr umfänglich die geistigen Schutzrechte abzusichern. Man wollte sichergehen, dass derjenige, der irgendwann mal seinen Grips bemüht, doch auch sehr schnell dann von dieser Tätigkeit leben kann. Aus diesem Grunde hat man um dieses Recht sehr umfängliche Sicherungsmaßnahmen gestrickt. Also man hat gesagt, der Urheber, der ein Geisteswerk schafft, der hat zunächst erstmal ein gewisses Urheberpersönlichkeitsrecht. Klingt ziemlich kompliziert, ist es aber nicht. Das Urheberpersönlichkeitsrecht kann man sich so vorstellen wie ein Grundrecht. Also wenn Sie sozusagen über die Straße laufen und Sie fühlen sich beispielsweise belästigt durch bestimmte Videokameras, im Rahmen dieses Straßenzuges, Prager Straße beispielsweise, dann sagen Sie, Sie fühlen sich Ihren Grundrecht auf Information Selbstbestimmung möglicherweise verletzt, weil irgendjemand Sie aufnimmt. Und weil dieses Aufnehmen dazu führt, dass sich Ihre Verhaltensgewohnheiten ändern. Sie gehen an dieser Stelle nicht mehr über die Straße, Sie suchen sich einen anderen Weg. Genauso ist es bei den Urheberpersönlichkeitsrechten. Es ist auch eine gewisse Art von Grundrecht. Es ist kein Grundrecht, aber es besitzt so eine Ausprägung von Grundrecht. Es ist etwas, was man nicht unmittelbar geltend macht, was man nicht unmittelbar merken kann. Aber das Urheberpersönlichkeitsrecht hat im Wesentlichen zum Ziel, die Zuordnung von Geisteswerk und Person aufrechtzuerhalten. Man kann sozusagen immer verlangen als Urheber beispielsweise, dass das Werk, was man schafft, immer als solches gekennzeichnet wird. Also dieser Urheberrechtsvermerk, der häufig der in vielen Werken angebracht ist unmittelbar, schlussfolgert aus diesem Urheberpersönlichkeitsrecht. Die wesentlichen Rechte, die wir als Urheber wahrnehmen, sind jedoch die Verwertungsrechte. Klar, Verwertung bringt erst Geld. Aus diesem Grunde sehen Sie auch schon vom Umfang her, die Verwertungsrechte nehmen einen sehr großen Part innerhalb des Urheberrechtsschutzes ein. Also Sie haben sehr umfängliche Urheberrechte. Das wesentliche Urheberrecht, das uns interessiert im Rahmen des File-Sharings, ist allerdings das Recht auf öffentliche Wiedergabe. Dieses Recht war auch bis zum September 2003 in der Art und Weise formuliert, mit der Besonderheit, dass die öffentliche Zugänglichmachung, was wir eigentlich ja auch machen im File-Sharing-Netzen, wir stellen eine Software in einen Folder, wir geben diesen Folder frei und damit haben wir diesen Folder der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Diese öffentliche Zugänglichmachung war ursprünglich nicht mit umfasst. Ganz einfach, weil Recht immer reagiert. Recht agiert nicht. Recht hinkt immer hinterher. Die Gesellschaft entwickelt sich, Technik entwickelt sich und irgendwann kommen die Juristen auf die Idee und sagen, wir müssen jetzt wilden Aktionismus entfalten. Dann kommen erstmal Gesetze, die schlagen ganz weit nach oben aus und dann merkt man, irgendwas funktioniert nicht, dann pendelt sich das langsam so ein. Hat man so eine langsame Pendelbewegung innerhalb der Rechtsentwicklung. Genauso ist es hier. Das ist sozusagen der Pendelausschlag nach oben. Man hat erkannt, File-Sharing-Netze funktionieren, weil man etwas der Öffentlichkeit darbieten kann. Dieses Verbot oder diese Reglementierung der öffentlichen Zugänglichmachung war aber nicht im Urheberrechtsgesetz enthalten. Was machte man? Man suchte sich die beste Stelle aus, die fand man im Recht auf öffentliche Wiedergabe und sagte einfach im § 19a Urheberrechtsgesetz, jemand, der eine Information öffentlich zugänglich macht, in der Art, dass er sie zum Beispiel in einen Download-Folder stellt, der freigegeben ist, derjenige verhält sich urheberrechtswidrig. Das heißt also, man siedelte dieses Recht, dieses Verwertungsrecht beim Urheber an. Das sind alles Rechte, die eigentlich originär dem Urheber zustehen und nicht der Person, die sozusagen die Nutzung dann daran vollzieht. Und wenn jemand so etwas machen möchte, muss er eine Lizenz erwerben. Also im ursprünglichen Sinne bedeutet das, Sie müssen nichts weiter tun, als zum Urheber zu gehen und zu sagen, ich möchte Ihr Musikwerk öffentlich verbreiten. Dann sagt der Urheber, ist in Ordnung, ich gebe Ihnen dafür eine Lizenz und dann können Sie das tun. Also dann ist die Art und Weise, wie Sie diese Musikwerke verbreiten, überhaupt nicht verwerflich. Aber Sie brauchen dafür eine Legitimität oder eine Legitimation und diese besteht in der Lizenz. Nun wissen wir oder wissen Sie selbst, dass Urheberrechte nicht in der Art und Weise existieren, dass der Urheber selbst oder die Nutzungsberechtigten Ihnen vorschreiben können als Nutzer, als Endnutzer, wie Sie sich verhalten müssen. Sondern Sie wissen selbst, dass es hinsichtlich des Urheberrechts sehr viele Einschränkungen gibt. Die bekannteste Einschränkung, die Ihnen möglicherweise sehr geläufig sein wird und auf die Sie sich möglicherweise auch sehr schnell berufen werden, ist das Recht auf Privatkopie. Auch dieses Recht auf Privatkopie werden wir sehr schnell bedienen, wenn wir uns in File-Sharing-Netzen bewegen, weil Sie sagen einfach, der Gesetzgeber hat ursprünglich mal gesehen, so im Rahmen der 60er Jahre, dass es eine Technikentwicklung gibt, die sich nicht mehr steuern lässt. Das heißt also, es gab bis zu diesem Zeitpunkt im Wesentlichen analoge Medien. Ob jemand ein analoges Medium vervielfältigt, war den Verwertungsgesellschaften und dem Urheber grundsätzlich egal. Weil mit jedem Vervielfältigungsvorgang nahm die Qualität ab. Im Grunde genommen nicht schlimm, weil die Wertschöpfungskette wird nicht beschnitten. Ganz im Gegenteil, die hält sich immer schön aufrecht. Irgendwann mal ist die Qualität so mies, dass doch jemand wieder sagen muss, jetzt kaufe ich mir wieder ein Original und fange wieder von vorne an zu kopieren. Mit Schaffung der digitalen Vervielfältigungsmöglichkeiten stellte sich heraus, dass die Kopien wirklich keine Mängel aufwiesen. Was tat man also? Man versuchte, das Urheberrecht zu schützen, indem man sagte, du darfst nicht vervielfältigen. Nun war es trotzdem irgendwann einmal, und da bewegen wir uns wieder im Rahmen möglicherweise der informationellen Selbstbestimmung und der Überwachung, war es so, dass man sagte, man kann ja eigentlich gar nicht garantieren, dass dieses Verbot eingehalten wird. Also das Verbot zu kopieren kann nicht richtig erfasst werden, sonst, was müsste ich tun? Ich müsste in jedem Privathaushalt müsste ich eine Kamera aufstellen und mittels dieser Kamera müsste ich überprüfen, ob der Nutzer sozusagen das Band, was er von irgendjemand bekommen hat, oder die CD, irgendwo einlegt und vervielfältigt. Das kann man nicht tun, das geht nicht. Das widerspricht den grundsätzlichen Werten, die wir in der Verfassung niedergeschrieben haben. Aus diesem Grunde sagte man, na gut, in Ordnung, wir schaffen das Recht auf Privatkopie. Jeder darf zu seinem persönlichen Zweck frei kopieren. Damit hat man sich allerdings den Teufel ins Haus geholt, zumindest wenn man einer Betrachtungsweise folgt, die eben wirklich Musikverlage an den Tag legen heutzutage. Weil Privatkopie lässt sich natürlich multiplikativ, oder die Privatkopie führt dazu, dass multiplikativ Werke, Geisteswerke in unendlich großer Anzahl entstehen. Jeder setzt sich hin und sagt, wenn ich zum Beispiel 7, maximal 7 ungefähr, Werke oder Kopien erstellen kann von einem Original, dann reicht es, um 7 Personen zu bedienen. Diese 7 Personen nutzen wieder 7 Kopien und reichen sie wieder an 7 Personen weiter. Das heißt also, Privatkopie führt nicht nur dazu, dass man selbst kopieren darf, sondern man kann auch diese Kopien an gute Freunde weitergeben, solange eine persönliche Beziehung zu diesen Personen besteht, so zumindest ist die Rechtsprechung. Das Problem ist allerdings, wenn man diese Privatkopie in der Art und Weise jetzt auch zulässt in File-Sharing-Netzen, dann wird natürlich jeder sagen, ich mache doch nichts weiter, als so privat zu kopieren. Ich kann sozusagen als Gesetzgeber nicht verhindern, dass jemand, der ein File in einen File-Sharing-Dienst einbringt, indem er dieses File bloß in einem File-Sharing-Ordner ablegt, dass dieses Verhalten eben nicht rechtlich sanktioniert wird. Sondern ich muss sagen, ich muss es akzeptieren, weil die Privatkopie mir erlaubt, diese Kopie zu ziehen. Die rechtliche Bewertung werden wir gleich im Anschluss daran machen, ob das wirklich diese Argumentation so zieht. Kommen wir erstmal zum Verwerter. Der Begriff des Verwerters ist eigentlich ein bisschen missverständlich. Im Grunde genommen gibt es zwei Personengruppen, die sich mit Verwertung beschäftigen. Tatsächlich gibt es Leute, die sich damit beschäftigen, eine Wiederverwertbarkeit eines Werkes, was einmal schon geschaffen wurde, in die Wege zu leiten und aus dieser Wiederverwertbarkeit irgendwie Gewinn zu erzielen. Das bedeutet, wenn sich beispielsweise, weiß ich nicht, Herr Kübelpeck irgendwo in eine Kammer setzt und dort rumträllert und meint, dass was er dort aufnimmt, hat wirtschaftlichen Erfolg, dann hat ein Urheber ein Geisteswerk oder was auch immer geschaffen. Jetzt, wenn allerdings das so bliebe, wenn dieses Geisteswerk nicht in die Öffentlichkeit käme, dann würde sozusagen die wirtschaftliche Verwertung an dieser Stelle versiegen. Was macht er also? Er bedient sich einer Gruppe von Leuten, von Interessenten, die sagen, aha, egal ob dieses Geisteswerk ein solches ist, wir verwerten es, wir bringen es unters Volk. Und das sind Leute, die im Rahmen des Paragraphen 70 Urheberrechtsgesetz erwähnt sind. Und zwar sind das solche Leute, die Leistungsschutzrechte für sich in Anspruch nehmen. Das heißt also, jemand, der sagt, ich nehme ein Werk, was schon mal veröffentlicht wurde, was geschaffen wurde, packe es beispielsweise in eine elektronische Hülle, indem ich das daraus beispielsweise ein MP3-File mache oder was auch immer, und verbreite es, dann habe ich damit ein spezielles Schutzrecht erworben. Das bedeutet also, wenn Sie raubkopieren, in Anführungsstrichen, über File-Sharing-Netze, dann verletzen sie mehrere Rechte. Sie verletzen das Recht des Urhebers an seinem Geisteswerk und sie verletzen das Recht des Verwerters an diesem Leistungsschutzrecht. Zugegeben, die Leistungsschutzrechte gehen nicht so weit wie die Urheberrechte. Also zum Beispiel der Schutzrahmen ist begrenzt. Als Urheber haben Sie zum Beispiel das Recht, 70 Jahre lang darauf zu verweisen, zu sagen, das ist mein Geisteseigentum, ihr kommt da nicht ran, es sei denn, ihr bezahlt Geld an mich. Nach 70 Jahren tritt die Gemeinfreiheit ein. Das bedeutet also, das Werk darf frei kopiert werden. Aber es sei denn, vor den 70 Jahren oder irgendwann kommt wieder jemand und sagt, ich remastere zum Beispiel dieses Musikwerk. Dann ist dieses Musikwerk zwar ursprünglich mal kurze Zeit in einen Zustand der Gemeinfreiheit übergegangen, aber in dem Moment, wo jemand das Ding neu aufsampelt, erwirbt er daran auch wieder ein Leistungsschutzrecht. Also sozusagen die Wertschöpfungskette kann sich über sehr lange Zeit fortsetzen. Das sind diese Leute, die möglicherweise im Zentrum der Bewegung gegen File-Sharing-Dienste stehen. Das heißt also nicht die ursprünglichen Urheber oder die originären Urheber, sondern vielmehr die Leute, die im Wesentlichen mit der Verwertung dieser Rechte, also dieser Geistesrechte beschäftigt sind. Und dann gibt es noch die Verwertungsgesellschaften oder die Verwerter im engeren Sinne. Das sind diejenigen Personengruppen, die im Grunde genommen Helfershelfer der Urheber und der vorbenannten Personengruppen sind, also der Verwerter. Und zwar machen die Folgendes. Es ist schwierig, heutzutage als Urheber unmittelbar mit seinen Kundenkreis in Kontakt zu kommen. Also Independent Labels schaffen es vielleicht, unmittelbare Käuferkreise anzusprechen, aber das ist eben nicht häufig so. Sondern vielmehr ist es so, dass ein Künstler möglicherweise in seinem Kämmerchen sitzt, ein Musik oder ein Geisteswerk erschafft und irgendwann mal sagt, jetzt möchte ich es verwerten, jetzt möchte ich Distributionskanäle nutzen. Dann gibt es Personengruppen, die sind darauf spezialisiert, diese Distributionskanäle zu erschließen, richtig auszubauen. Und der Urheber wird mit diesen Personengruppen in Verbindung gebracht. Es muss eine Geschäftsanbahnung geschehen. Und diese Anbahnung wird im Wesentlichen durch diese Verwertungsgesellschaften vorgenommen. Die typische Verwertungsgesellschaft, die Sie kennen, natürlich ist die GEMA. Sie werden die GEMA was mit unterschiedlichen Begriffen betitulieren. Sie werden modernes Raubrittertum regelmäßig hören. Sie werden jedes Mal, wenn Sie irgendwelche Rundfunk- und Fernsehgebühren überweisen müssen, mit traurigem Auge daran denken, dass es diese Institutionen gibt. Die GEMA ist im Wesentlichen zum Beispiel darauf spezialisiert, Geisteswerke im Rahmen Musik, so könnte man es umschreiben, von Urhebern aufzunehmen, in einem großen Bündel und dann an Interessenten weiterzureichen. An Interessenten, die beispielsweise dann aus diesem Bündel von Rechten eine Musik-CD pressen. Das heißt also, heutzutage geht kaum noch ein Musikverlag direkt zum Urheber, es sei denn, sie bauen diese Urheber auf, so wie in den letzten 5, 6 Jahren geschehen, dass sie sozusagen von Kind auf diese Urheber schon begleiten und versuchen, dort maximal jede Lebensphase dieses Urhebers abzufilmen und zu verwerten. Aber nehmen wir mal an, es ist so, dass sie tatsächlich als Musikverwerter an einen gestandenen Künstler herantreten und sagen, sie möchten ein Geisteswerk von ihm kaufen, aber da sagen, tut mir leid, ich habe meine Rechte, die ich an dem Geisteswerk habe, schon einer Verwertungsgesellschaft übertragen. Und wenn du irgendwann mal eine Musik-CD pressen möchtest, dann geh bitte zu der Verwertungsgesellschaft, die ist befugt, in meinem Namen mit dir über diese Lizenzen zu verhandeln. Das sind also die Verwertungsgesellschaften. So, dann haben wir den Anbieter. Die Charakterisierung dieses Anbieters habe ich schon vorgenommen. Ich habe gesagt, der führt dieses Geisteswerk dem Netz zu. Wie er es macht, wie er dieses Geisteswerk dem Netz zuführt, hängt ganz davon ab, um was für ein Geisteswerk es sich handelt. Also handelt es sich zum Beispiel um ein Geisteswerk, das tatsächlich jetzt gemeinfrei geworden ist, das also nach 70 Jahren seinen Schutz verliert, dann macht er nichts Verwerfliches. Ganz im Gegenteil. Er kümmert sich um die Verbreitung von möglicherweise kulturhistorisch sehr interessanten Werten. Er gibt sie einfach weiter. Das daran ist nichts Verwerfliches im urheberrechtlichen Sinne. Problematischer ist es schon, wenn er zwar eine Lizenz erworben hat, also er hat eine CD, Musik-CD gekauft und sagt, ich möchte diese Musik-CD der Öffentlichkeit präsentieren, weil die inhaltlich so, so gut ist. Dann legt er die in seinen Brenner ein oder in sein CD-Laufwerk, rippt dieses Teil also und konvertiert es in MP3-Files und stellt es dann in seinen Download-Ordner bereit, in seinen File-Share-Ordner bereit. Dann sagt man erstmal, na gut, es ist in Ordnung, was er getan hat. Er hat eine Musik-CD gekauft. Er hat sozusagen die Wirtschaft am Brummen gehalten. Aber was er getan hat, ist trotzdem verwerflich, weil die Lizenz, die er erworben hat, die sieht nicht vor, diese Art und Weise der Verbreitung. Wenn Sie heute eine Musik-CD kaufen, dann erwerben Sie mit dieser Musik-CD das Recht, diese CD zu hören. Möglicherweise auch von dieser CD eine Kopie einzufertigen. Ob Ihnen das gelingt, hängt davon ab, ob diese Musik-CD möglicherweise mit technischen Schutzmaßnahmen versehen ist. Mehr erwerben Sie nicht, mehr Rechte erwerben Sie nicht. Sie erwerben auf keinen Fall das Recht, diese Musik-CD öffentlich zu verbreiten. Also stellen Sie sich vor, Sie würden sich auf den Schlossplatz stellen mit einer guten HiFi-Anlage und würden dort Ihre Musiksammlung präsentieren. Sie glauben gar nicht, wie schnell Sie von GEMA-Interessenten oder von GEMA-Angehörigen umringt wären, die jedes Mal von Ihnen bei jedem Sound, der dort aus Ihren Boxen kommt, unmittelbar eine Gebühr haben wollen. Also Sie sehen, Lizenzrechte sind sehr spezifisch ausgeprägt und je nachdem, was Sie mit dem Musikwerk machen oder tun wollen, müssen Sie dafür möglicherweise Geld bezahlen. Natürlich, wenn er dieses Musikwerk auf diese Art und Weise nutzt, dann verhält er sich zumindest nach dem heutigen Stand der Rechtsprechung, nach dem Urheberrechtsgesetz, illegitim. Er darf es nicht tun. Er müsste dafür Lizenzgebühren zahlen. Wenn er dieses tut, setzt er sich natürlich dem Zugriff derjenigen Leute aus, die sagen, ich möchte etwas von dieser Person. Entweder ich möchte Lizenzzahlungen nachgeleistet haben oder ich möchte Schadensersatz geltend machen gegenüber dieser Person oder ich möchte präventiv diese Person bestraft sehen. Also er sieht sich sozusagen der Verfolgung ausgesetzt. Wen haben wir noch? Wir haben denjenigen, der die Musik-Files herunterlädt. Ich sagte Ihnen, dass das Herunterladen im Grunde genommen heutzutage etwas sehr Akzeptables ist. Rein rechtlich gesehen leben Sie am sichersten, wenn Sie nur runterladen und nichts raufstellen. Es passiert Ihnen eben nichts, weil Sie unter Umständen ja Rechte, die Ihnen festgeschrieben wurden im Urheberrechtsgesetz, nur nutzen. Sie nutzen das Recht auf Privatkopie. Sie dürfen sich aus einer allgemein zugänglichen Quelle bedienen und dürfen diese Quelle dazu nutzen, um eine Kopie anzufertigen. Mehr machen Sie nicht. Dass dem möglicherweise nicht so ist, kommen wir gleich noch drauf. Und wen haben wir noch? Wir haben den Provider. Der Provider im engeren Sinne, derjenige, also der die Struktur betreibt, sowas gibt es in File-Sharing-Netzen heute kaum noch, weil wir dezentrale Netze haben, aber wenn wir uns mal ein Netz vornehmen, was zumindest noch so organisiert ist und so strukturiert ist, dass es zumindest auf einen zentralen Server angewiesen ist, der zum Beispiel Anfragen entgegennimmt oder der zum Beispiel die angeschlossenen Peers verwaltet in irgendwelchen Listen, die gespeichert werden, die zwischengespeichert werden und dann bei Suchanfragen zum Beispiel unmittelbar aus diesem Cache bedient werden, dann haben wir immer noch einen Provider oder eine solche Person, die sich sozusagen unmittelbar der Aufrechterhaltung dieses Netzes verschrieben hat, dann haben wir auch diese Person, die möglicherweise an dieser Urheberrechtsverletzung irgendetwas oder irgendeinen Teil trägt. Und wenn ich auf der Suche bin als Musikverwerter oder als Urheber, wen ich denn belangen könnte, dann fällt mir natürlich auch unmittelbar dieser Provider ein. Gerade dann, wenn dieser Provider werthaltig ist, im Sinne von, also er hat Geschäftsvermögen, und wenn ich diesen Provider unmittelbar erkennen kann. Das Problem dieser Sanktionierung oder der Verfolgung von Urheberrechtsstraftaten oder auch urheberrechtlich verletzenden Handlungen besteht ja darin, dass man unter Umständen ja gar nicht Personen lokalisieren kann. Dann kommen wir dann zum Datenschutz, weil die Personen sich sehr intensiv darum bemühen, ihre Verhaltensweisen ja abzuschirmen, abzusichern durch technische Maßnahmen. Das schafft er nicht hier. Der Dienst muss sozusagen funktionieren. Er kann nur funktionieren, wenn er sich einem gewissen Protokoll unterwirft, dieses Protokoll auch einsetzt. Und dieses Protokoll ermöglicht eben, ihn sehr schnell als eine Person zu identifizieren, die daran beteiligt ist. Rein rechtlich lässt sich darüber streiten, wie er beteiligt ist. Es gibt da Unmengen wieder von juristischen Streitigkeiten darum, ob jemand, der ein Netzwerk zum Beispiel betreibt und dort Files zum Beispiel durchleitet, ob er eigene Urheberrechtsverletzungen begeht oder ob er nur fremden Urheberrechtsverletzungen Vorschub leistet oder ob er sich eigentlich völlig im Rahmen der Legalität bewegt. Also das ist insoweit hier nebensächlich, weil im Grunde genommen diese Betreiber oder diese Art von Netzen heute kaum noch anzutreffen sind, wogegen aber trotzdem der einzelne Betreiber von bestimmten Hosts zumindest insoweit in das Interesse der gesamten Entwicklung rückt, als dass natürlich dieser Host Informationen über die Peers preisgeben kann. Also wenn ich heute sozusagen Informationen brauche über Nutzer, dann versuche ich nicht unmittelbar auf Nutzer zuzugreifen, indem ich langwierig zum Beispiel Ermittlungen anstelle, sondern ich werde eher versuchen, an diesen Host heranzutreten und zu sagen, bitte teile mir mit, wer deine Peers sind. Teile mir mit, welche IPs sie hinterlassen haben, welche Suchanfragen sie gestartet haben. Und mit dieser Kenntnis heraus kann ich möglicherweise sehr intensiv auf die einzelnen Peers zugreifen. So, jetzt kommen wir zur eigentlichen rechtlichen Bewertung. Was machen Uploader, was machen Downloader, was machen die Betreiber von Hosts? Der Uploader ist eigentlich derjenige, der in File-Sharing-Netzen sozusagen die schlechteste Karte zieht. Weil er stellt Informationen bereit, die urheberrechtlich relevant werden, weil sie ein Recht des originären Urhebers verletzen. Der Urheber hat das Recht, Werk zu verbreiten. Der Käufer nicht. Aus diesem Grunde wird der Uploader sanktioniert durch § 19a Urheberrechtsgesetz. Der sagt nämlich, es ist nicht möglich, dass du dieses Werk verbreitest. Das darfst du nicht tun. Wenn du das tust, wirst du sanktioniert auf eine unterschiedliche Art und Weise. Du musst beispielsweise Ersatzansprüche leisten. Du musst unter Umständen dich einer Sanktion, einer Strafsanktion unterwerfen. Du musst Dinge tun, die dir wehtun. Auf diese Art und Weise versucht man durch diese Gesetzgebung, die unmittelbar eines Einschleusen in das Peer-to-Peer-Netz ansetzt, versucht man Peer-to-Peer-Netze unter rechtlichen Gesichtspunkten trocken zu legen. Das ist eine sehr effiziente Strategie, weil wenn Sie heutzutage in der Presse lesen, dass im März diesen Jahres beispielsweise, 68 oder 70 Klagen gegen unbekannt von der örtlichen Vertretung der RIA hier in Deutschland eingereicht wurden, dann werden Sie feststellen, dass es dieses Echo zumindest in der Presse umherging und dass dieses Echo dazu führte, dass Menschen sich beeinträchtigt fühlten in dieser Art und Weise der Nutzung des Dienstes. Auch Sie werden möglicherweise sagen, und zumindest eine gewisse Unsicherheit verspüren, wenn Sie sagen, ich nutze einen File-Sharing-Dienst, weil ich nicht weiß, werde ich nun bestraft oder werde ich nicht bestraft. Aus diesem Grunde hat diese Art und Weise des Vorgehens durch Modifikation von Urheberrechtsvorschriften sehr effiziente Folgen. Der Downloader. Der Downloader macht im Grunde genommen nichts, was verwerflich ist. Er greift Musik ab, und zwar tut er dies unter der Nutzung seines ursteigenen Rechtes auf Privatkopie. Dieses Recht auf Privatkopie wird durch die derzeitige Gesetzgebung nicht eingeschränkt. Also wir haben eine sehr umfängliche Diskussion im Rahmen der Privatkopie, ob zum Beispiel Privatkopien erlauben oder erlaubt sein sollten, die aus Quellen stammen, die rechtlich, naja, sagen wir mal, zumindest mit einem gewissen unguten Gefühl gesehen werden. Die File-Sharing-Dienste könnten solche Quellen sein, weil nämlich die Bereitstellung von Musikfiles in diesen Quellen ja eigentlich eine urheberrechtsverletzende Handlung darstellt, wie wir gesehen haben. Also der Uploader, der Musikfiles bereitstellt, nimmt eine Handlung vor, die urheberrechtlich gesehen sanktioniert wird. Wenn sich jemand aus dieser Quelle bedient, scheint es doch nur sinnvoll zu sagen, wenn man sagt, dann muss auch dieses Recht auf Privatkopie eingeschränkt werden, und zwar auf Quellen, die rechtlich legitim sind. Nein, da hat der Gesetzgeber sich selbst in Bock geschossen. Er hat nämlich gesagt, in der jetzigen Formulierung der Privatkopie, es im Grunde genommen kommt es nicht darauf an, ob dieses File irgendwann mal rechtlich illegitim existierte, sondern es kommt vielmehr darauf an, auf den Herstellungsakt. Wie ist dieses File hergestellt worden? Und nur dann, wenn dieses File rechtswidrig hergestellt wurde, dann führt es auch dazu, dass keine Privatkopie von diesem File möglich ist. Das bedeutet also Folgendes. Bei der Erstellung des Files ist nichts passiert. Was ist die Erstellung? Die Erstellung ist einfach Digitalisierung, beziehungsweise ich stelle ein MP3-File her, da mache ich nichts. Solange ich dieses MP3-File als Nutzer, der eine CD gekauft hat, auf einem Rechner speichere, habe ich für mich selbst eine Privatkopie hergestellt. Die Verwerflichkeit der Handlung setzt das dann ein, wenn ich dieses File in den File-Sharing-Ordner schiebe. Zu dem Zeitpunkt habe ich aber eine legitime Kopie. Aus diesem Grunde können sich also Privatkopien, die einmal legitim entstanden sind, immer wieder fortsetzen, fortpflanzen, was dazu führt, dass eigentlich derjenige, der Musikfiles aus einer File-Sharing-Börse downloadet, im Grunde genommen nichts Verwerfliches macht. Er bedient sich seines Rechts auf Privatkopie und er überschreitet die rechtlichen Grenzen nicht. So, jetzt kommen wir noch zu den Betreibern oder Instituten von Netzwerken selbst, von Peer-to-Peer-Netzwerken. Was machen die eigentlich? Wir haben gesehen, dass man auf diese Personen idealerweise zugreifen möchte, wenn sie oder weil sie identifizierbar sind. Sie können ihre Hosts nicht verstecken. Wenn sie verstecken würden, wäre der Dienst nicht nutzbar. Aus diesem Grunde versucht man, über bestimmte rechtliche Regelungen an diese Person heranzukommen. An diese Person ist kein, nach der derzeitigen Gesetzeslage, ist kein oder nur ein schwerliches Herankommen, weil es ein Gesetz gibt, das sagt, wann jemand als Betreiber von Netzstrukturen verantwortlich ist. Hier hilft einem, dieses Gesetz ist das TDG, und hier hilft einem eine Passage im TDG, die abstellt im Wesentlichen auf Caching. Es gibt Verantwortlichkeitsregelungen für Netzbetreiber, die Caching-Dienste anbieten. Im Wesentlichen bieten heutzutage die Netze, die noch so einigermaßen zentral organisiert sind, auch nur Caching-Dienste an. Sie bedienen nämlich bloß Suchanfragen, speichern Suchanfragen zwischen, liefern das Ergebnis der Suchanfrage wieder zurück, wenn eine erneute Suchanfrage in der gleichen Art und Weise gestellt wird. Sie machen also nichts in Hinsicht auf eigene Informationen bereitstellen. Der Gesetzgeber hat gesagt, im TDG, derjenige, der Caching-Dienste oder Caching-Server betreibt, der ist nicht verantwortlich für das Tun bezüglich der Informationen, die gecached werden. Es gibt da ein paar Einschränkungen, aber die brauchen wir jetzt nicht weiter auszuführen, weil die bei den File-Sharing-Diensten keine Rolle spielen. Aus diesem Grunde werden wir letztlich den eigentlichen Betreiber eines File-Sharing-Dienstes kaum greifen können. Wir haben keine Möglichkeit, ihn irgendwie urheberrechtlich zu sanktionieren. Was natürlich aus Sicht der Urheber- oder Verwertungsgesellschaften sehr bedauerlich ist. Man könnte noch kurz den abstrusen Gedanken führen, na dann gut, dann greifen wir uns diejenigen Personen heraus, die die Software schreiben, um solche Netze zu betreiben. Sie nutzen ja alle sozusagen Clients, die sich erstmal mit dem Netzwerk verbinden. Was liegt also näher, zum Beispiel an die Person heranzutreten und zu sagen, du hast diesen Client geschrieben, dieser Client ist in der Lage, urheberrechtlich relevantes Material zu vervielfältigen. Was liegt also ferner, als an diese Person heranzutreten? Im Grunde genommen ist es rechtlich relativ schnell lösbar. Man sagt nämlich heutzutage, wenn diese Software in der Lage ist, auch noch andere Nutzungsmöglichkeiten zu erfüllen, die nicht rechtlich illegitim sind, dann sind sie gesellschaftlich akzeptabel. Das heißt, die Tatsache, dass der Baumarkt eine Axt verkauft, würde nicht dazu führen, dass, wenn die Axt genutzt wird, um einen Menschen zu erschlagen, dass dann diese Axt sozusagen sich nicht mehr im Baumarkt wiederfindet. Also der Hersteller dieser Axt kann nicht in Anspruch genommen werden. Genauso ist es hier. Eine Software kann auf viele verschiedene Arten und Weisen eingesetzt werden. Wenn Sie nur eine Möglichkeit finden, diese Software legitim zu nutzen, dann ist diese Software okay. Aus diesem Grunde bringt es auch nichts im Sinne des Urheberrechts, auf den Betreiber oder auf den Hersteller diese Software zugreifen zu wollen. So, jetzt kommen wir eigentlich zu dem, was interessant ist aus dem Gesichtspunkt der Anonymität, also des Schutzes ihrer Privatsphäre beim Betreiben oder beim Nutzen von solchen File-Sharing-Diensten. Was passiert, wenn Sie einen File-Sharing-Dienst nutzen? Und zwar so nutzen, dass Sie ihn illegitim benutzen, zum Beispiel als Uploader. Sie werden erstens verfolgt unter zivilrechtlichen Gesichtspunkten. Jeder wird versuchen, an Sie Ersatzansprüche heranzutragen, die Sie erfüllen müssen, weil Sie ein Geisteswerk verletzt haben, weil Sie eine an sich lizenzpflichtige Nutzung genutzt haben, ohne die Lizenz zu bezahlen. Aus diesem Grunde wird man an Sie zivilrechtliche Ansprüche richten. Das Interessante ist, dass das Urheberrechtsgesetz im Grunde genommen, wenn es um die zivilrechtlichen Ansprüche geht, derzeit noch eine relative Zurückhaltung erkennen lässt. Und zwar gibt es kaum Möglichkeiten, durch gewisse Maßnahmen auf Informationen zuzugreifen. Das bedeutet also, wenn Sie in Erfahrung bringen wollen, wer geshared hat, dann brauchen Sie Informationen. Sie müssen wissen, wer ist mit welcher IP zu welchem Zeitpunkt online gewesen und wer hat mit dieser IP bestimmte Files geshared. Das Urheberrecht gibt Ihnen diese Möglichkeit nicht. Es gibt keine rechtliche Regelung, die einem Urheber oder einer Verwertungsgesellschaft oder den angeschlossenen Gesellschaften, die mit dieser Rechtsdurchsetzung beschäftigt sind, diese Informationen zu bieten. Aus diesem Grunde werden häufig heutzutage strafrechtliche Verfahren eingeleitet. Wo ist der Sinn der Übung? Das ist eigentlich ein effizientes Mittel heutzutage, um einen Prozess zu führen, wenn Sie Informationen brauchen. Wenn ich ein zivilrechtliches Verfahren anstrengen möchte und mir fehlen Informationen, mache ich nichts weiter, als zur Staatsanwaltschaft zu laufen und zu sagen, diese Person, die hat sich irgendwie strafrechtlich verhalten, in irgendeiner Art und Weise. Wenn ich kreativ bin, lasse ich mir eine ganz besonders gute Geschichte einfallen lassen oder lasse ich mir eine ganz, ganz besonders gute Geschichte einfallen, damit die Ermittlungsmaßnahmen sehr intensiv geführt werden. So, dann beauftrage ich einen Rechtsbeistand, der natürlich dann Einsicht in diese Akten nimmt. Er hat dann Einsichtsmöglichkeit, wenn ich, der ihn beauftragt hat, als Opfer, als Verletzter in dieser Handlung irgendwie vorkomme. Also Sie müssen Ihre Geschichte also so spinnen, dass Sie als Verletzter vorkommen. Das ist hier nicht schwierig, weil natürlich Musikverlage, Urheber verletzt sind, weil ihr Urheberrecht verletzt wurde. Das bedeutet also, die Staatsanwaltschaft nimmt sehr intensive Ermittlungsmaßnahmen vor. Möglicherweise wird Ihre Datenkommunikation überwacht. Möglicherweise werden Sie nach bestimmten oder wird bei Providern nach bestimmten Informationen gesucht, die auf Sie schließen lassen. Also man wird sozusagen an Ihren Hoster oder an Ihr Network Provider herantreten und wird sagen, bitteschön, gib mir Auskunft darüber, wann diese Person mit welcher IP online war. Auf diese Art und Weise sammeln sich dann langsam Informationen, die sich immer mehr zu einem sehr konsistenten Bild verdichten. Man weiß also nach Ausschöpfung aller Quellen, die einem zur Verfügung stehen als Staatsanwalt, welche Handlungen er und die betreffende Person, gegen die ermittelt wird, im Wesentlichen im Gang hat. Mit diesen Informationen kann man dann sehr viel machen. Was zu erwähnen ist, was ich noch nicht unterschlagen möchte, worauf ich Sie auch hinweisen möchte, um vielleicht in Aktivitäten, wenn Sie in diese Richtung aktiv sein möchten, vielleicht Sie darauf oder insoweit steuern möchte, wäre, dass es heutzutage Bestrebungen gibt, im Rahmen der weiteren Novellierung des Urheberrechtsgesetzes Vorschriften einzuführen in dieses Gesetz, das vorsieht, dass künftig private Personen gegen private Personen Auskunftsansprüche stellen können. Das bedeutet also, dass ein Provider dass eine Institution wie zum Beispiel die RIA oder die IFPI unmittelbar an Hoster herantreten kann und sagen kann, bitte gib mir Informationen. Also das liegt nicht fern. Und das wäre ein Eingriff ohnegleichen, weil es diesen Eingriff oder diese Möglichkeit der Auskunft von einem Privaten begehrt gegenüber einem Privaten heutzutage nicht gibt, gesetzlich nicht gibt. Das ist ein Novum. Und wenn dieses Novum tatsächlich sich realisiert im Urheberrechtsgesetz, dann wird natürlich Strafverfolgung oder wird Verfolgung von Urheberrechtsverletzungen unwahrscheinlich einfach, weil natürlich dann, natürlich wird diese Auskunftspflicht dann auch sanktioniert werden. Also wenn man sich natürlich nicht so verhält, wie jemand es möchte, dann wird, da werden dem, Ordnungsgeld oder was auch immer aufgelegt. Also man hat sozusagen ein probantes Druckmittel, um hier Personen zu animieren, Informationen über andere Personen preiszugeben. Die Tatsache, dass über Sie Informationen existieren, wird Ihnen bewusst sein. Wenn Sie sich heute mit dem Netz verbinden, dann hinterlassen Sie eine Unmenge von Informationen. Jede Information, die Sie dort hinterlassen, ist eine Information, die Sie eigentlich als Person charakterisieren. Also personenerhebliche Daten. Das sind nicht nur irgendwelche Daten, sondern die lassen ganz konkret auf Ihre Personen Schlussfolgerungen oder Rückschlüsse ziehen. Aus diesem Grunde sind diese Informationen so werthaltig und diese Informationen werden eigentlich auch geschützt. Es gibt hinreichend Datenschutzgesetze im Rahmen zum Beispiel des Telekommunikationsgesetzes oder was auch immer, Teledienstegesetz, die absichern, dass Informationen nicht einfach preiszugeben sind. Aber im Rahmen der strafrechtlichen Ermittlungen spielen diese Datenschutzgesetze im Grunde genommen keine Rolle mehr. Alles, was an Datenschutz aufgebaut wurde, um Telekommunikationsrecht, um Teledienstrecht, wird automatisch vernichtet, wenn ein Staatsanwalt kommt. Ein Staatsanwalt hat sozusagen die Möglichkeit, unmittelbar Zugriff auf diese Informationen zu nehmen. Und diesen Informationen kann er danach unmittelbar die Interessen durchsetzen und der Person durchsetzen, die praktisch diesen Staatsanwalt durch eine Anklage oder durch einen Strafantrag bemüht haben. Was können wir tun dagegen? Im Grunde genommen sind die jetzigen Vorschläge zur jetzigen Zeit, sehen Sie, ziemlich anfällig oder zumindest ohnmachtsbehaftet. Im Grunde genommen können Sie sagen, vergessen wir es, ich schere mit meinen Freunden. Also nicht elektronisch scheren, sondern ich gebe da sozusagen die gute alte persönliche Beziehung ein. Ich gehe mal zu einem Freund mal nach Hause und sage mal, was hast du da Neues an Musikfiles da? Das wäre die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit wäre, dass Sie sagen, na gut, ich nutze weiterhin Share-Clients, aber ich lasse keinen Zugriff auf meinen File-Sharing-Ordner zu. Weil wenn Sie das zulassen, dann werden Sie ja sozusagen zum Uploader in das Netz und werden damit der Sanktion unterworfen. Dann würden Sie sagen, nein, das möchte ich auch nicht. Ich möchte ja der Community was zurückgeben. Vor allem, wenn ich mich so verhalte und wenn sich alle so verhalten, gibt es File-Sharing-Dienste irgendwann in absehbarer Zeit nicht mehr. Also ich muss sozusagen weiterhin dem Netz, dem File-Sharing-Netz Informationen zubringen. Aus diesem Grunde gibt es die Möglichkeit, bestimmte Projekte in Anspruch zu nehmen oder bestimmte Netzstrukturen zu nutzen, die eben diese Gefahr der Entdeckung, und insoweit wäre es dann ein Workshop für Raubkopierer, indem sie sozusagen Informationen verbergen können, die eigentlich nur dazu führen würden, dass sie entdeckt würden. Und das wären beispielsweise so Projekte wie zum Beispiel das Freenet-Projekt, das im Wesentlichen darauf basiert, dass nicht gesamte Files bei Ihnen auf dem Ordner oder in dem File-Sharing-Ordner liegen, sondern nur Teile von Informationen. Und dass die Anfrage an dieses Netz von einem derjenigen oder von einer Person, die etwas herunterladen möchte, dazu führt, dass das Netz koordiniert diese Teile von Informationen zusammensetzt zu einem Ganzen und dann erst wieder bei Ihnen irgendwann in der Gesamtheit erreichen diese Teile, dass Sie dann sozusagen dann irgendwann mal auf Ihrem Ordner zwar ein Musikfile haben, aber dieses Musikfile nicht unmittelbar von einem anderen Peer bezogen haben, in Ihrer Gesamtheit, sondern von vielen anderen Peers, von Hunderten, von Tausenden Peers, nur kleine Datenbits. Das wäre die Möglichkeit. Für die etwas technisch versierteren unter Ihnen wäre vielleicht noch anzuraten, dass Sie vielleicht bestimmte Dienste nutzen oder bestimmte technische Mittel nutzen, die heutzutage noch nicht so verbreitet sind, beziehungsweise die auch schon in den Kreisen sozusagen als die Wunderwaffen gegen die Ermittlungsbehörden gehandelt werden, sogenannte Bouncer. Bouncer neigen dazu, zumindest die Bouncer, die ich derzeit kenne und die auch in diesem File-Sharing-Dunstkreis angeboten werden, wo man sagt, nutzt uns doch, bezahlt uns meinetwegen im Monat 5 Euro, dann könnt ihr unseren Bouncer-Dienst nutzen, dass diese Bouncer-Dienste doch zumindest relativ fehlerbehaftet sind. Also sozusagen die Latenzzeiten sind da relativ groß, die Laufzeiten von Datenpaketen sind relativ groß. Der Bouncer basiert eben auf der Tatsache, dass eine Information nicht unmittelbar an einen anderen Peer geschickt wird oder eine Anfrage, sondern sie wird an den Bouncer geschickt. Der Bouncer reicht dann sozusagen die Anfrage weiter ans Netz. Sie treten im Netz nicht mehr unter Ihrer IP-Adresse auf, sondern unter der IP-Adresse des Bouncers. Jetzt ist es natürlich ziemlich irrsinnig, wenn Sie diesen Bouncer in Deutschland installieren. Sondern Sie müssen natürlich diesen Bouncer irgendwo installieren, wo die deutschen Strafverfolgungsbehörden keinen Zugriff haben. Also Sie müssen irgendwie nach Kirgisistan oder wohin auch immer umziehen, um dann diesen Bouncer abzusichern. Was bleibt anzumerken? Die Regelungen, die sich im Urheberrecht vollzogen haben, im September letzten Jahres, führen dazu, dass File-Sharing-Dienste nicht mehr so frei und unbeschwert genutzt werden können, weil jeder Upload in einen File-Sharing-Dienst oder ein File-Sharing-Netz heutzutage dazu führt, dass man möglicherweise mit strafrechtlichen Sanktionen rechnen muss. Wichtig ist zu wissen, dass nur derjenige sanktioniert wird, der dem Netz etwas zuführt und nicht der dem Netz etwas entnimmt. Des Weiteren ist wichtig zu wissen, File-Sharing-Dienste sind niemals anonym. Jede Art und Weise der Verwendung dieses File-Sharing-Dienstes, die sich heute zumindest als die etablierten bezeichnen, hinterlassen auf irgendeine Art und Weise Spuren im Netz, die Sie als Person ganz konkret kennzeichnen. Also der Irrglaube, ich nutze einen File-Sharing-Dienst, möglicherweise auch über eine IP-Adresse, die nicht fix ist, sondern die dynamisch vom Provider vergeben wird, führt nicht dazu, dass sie anonym sind, sondern Provider sind sehr auskunftsfreudig, wenn nur die bestimmte Person an sie herantritt. Das ist die Erkenntnis daraus. So, das war jetzt ein sehr schneller Überflug. Also im Grunde genommen war das hier war sehr viel Information, möglicherweise in sehr kurzer Zeit. Ich hoffe, es war einigermaßen verständlich und ich bitte Sie jetzt vielleicht Fragen zu stellen zu dem Bereich, also soweit Sie Fragen haben.
Die Strafbarkeit des Uploads, setzt die eine aktive Handlung voraus oder wäre sozusagen selbst der Upload, der jetzt zum Beispiel bei einem Download eines Files wäre, strafbar, ohne dass ich das sozusagen aktiv initiiere?
Im Grunde genommen ist es so, dass strafbares Verhalten heutzutage sowohl durch aktive Handlungen als auch durch Interessen begangen werden kann. Voraussetzung für beide Begehensweisen, sowohl für aktive Begehung als auch für Unterlassen, ist jedoch, dass die Person sich bewusst ist, was sie tut. Das heißt also, wenn sie über die Handlung reflektiert in ihrem Gewissen und ihrem Gedächtnis und sagt, aha, ich weiß, was ich tue, dann wird es zu einer Straftat. Egal, wie sie das bewerten. Also wenn sie zum Beispiel sagen, jeder macht es, ich kann daran zum Beispiel überhaupt nichts Verwerfliches entdecken, dass ich Files mit meiner Umgebung share, dann mag das Sie ehren, dass Sie möglicherweise das so altruistisch sehen, aber das Strafrecht sagt, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Die Tatsache, dass Sie sozusagen diesen Dienst nutzen, auf diese Art und Weise nutzen, macht Sie strafbar. Es gibt zwar eine rechtliche Konstruktion, die sagt dann, möglicherweise wird Ihre Strafe im Maß geringer, weil Sie ganz konkrete Umstände Ihrer Handlung nicht bedacht haben. Aber diese Möglichkeit der Absenkung von Strafe wird dann in diesem Bereich zumindest nicht zur Geltung kommen. Also es wird häufig so sein, dass Sie sagen, tut mir leid, Sie hätten sich sozusagen aus dem Umfeld, aus Ihrem persönlichen Umfeld, aus dem gesellschaftlichen Umfeld, hätten Sie all die Informationen ziehen können, die notwendig wären, um Ihre Beurteilung dahingehend zu schlussfolgern, dass Sie sagen, was ich tue, ist in irgendeiner Art und Weise rechtlich verwerflich. Sie müssen nicht konkret zum Beispiel wissen, wie welche Strafe dort einsetzt, das weiß ich auch nicht.
Aber wo ist denn die Abgrenzung zum Cachen? Weil wenn ich zum Beispiel einen File downloade und währenddessen andere Leute von meinem Rechner Teile dieses Files sozusagen uploaden, ohne dass ich das beispielsweise abstellen kann, wäre das ja eigentlich das typische Verhalten eines Caches. Das heißt, ich habe jetzt nicht gesagt, ich nehme das MP3 und sage, ich stelle das zur Verfügung, sondern ich speichere nur irgendwelche Informationen zwischen, die währenddessen dieses Prozesses andere Leute noch mit nutzen können.
Es ist eine interessante Argumentation, die vielleicht auch insoweit tatsächlich auf den ersten Blick zumindest greifen würde, als dass Sie sagen, Sie beziehen sich einfach auf Paragraph 10 TDG, der sagt, derjenige, der Caching-Dienste anbietet, kann in Hinsicht auf den Inhalt dieser Daten nicht bestraft werden. Das Problem ist bloß, dass das TDG im Wesentlichen darauf abstellt, auf jemanden, der Telekommunikationsleistungen oder Telekommunikationsdienste erbringt. Sie sind ein Nutzer. Nutzer können auch Dienste erbringen, unbestritten, gerade wenn es um Netzwerke geht, die dezentral organisiert sind, weil sozusagen jeder Peer ein Teil des Netzes ist. Aber Es wird so sein, dass die Art und Weise der Handlung, die Sie hier begehen, also dieses Zwischenspeichern, nicht den Charakter trägt nur des Cachings, weil Caching nach dem TDG setzt voraus, dass derjenige, der cached, mit der Information nichts macht. Also sozusagen, Sie betreiben das ganze Spielchen ja nur deshalb, weil Sie auch von diesen Informationen, die Sie da preisgeben, irgendetwas haben, einen persönlichen Vorteil haben.
Aber das ist ja nicht illegal.
Das ist nicht illegal. Also das ist dann illegal, natürlich ist es illegal, wenn Sie diese Informationen zum Beispiel aus diesem Fileordner zum Beispiel irgendwann mal auf den CD brennen. Also das ist kein Caching, was Sie machen. Also der Gesetzgeber sieht bei § 10 TDG das Caching relativ eng, sowohl die Zeitdauer des Cachings, also ihr darf zum Beispiel, da gibt es eine Unmenge von Diskussionen, das würde Ihnen vielleicht auch Herr Professor Fitzmann dann vielleicht noch erklären können oder sagen können, dass man dort sehr enge Zeitrahmen hat, indem man sagt, innerhalb deren Zeitrahmen ist es noch ein Caching, innerhalb deren Zeitrahmen ist es dann beispielsweise ein Bereithalten von eigenen Informationen. Also die Rechtsprechung sagt, das, was heute ein Peer tut, indem er ein Download-Ordner freigibt und dort sozusagen nur Files von A nach B wandern, ist kein Caching, weil die Zeitdauer so groß ist und zweitens, weil sie ein eigenes Interesse daran haben, an der Nutzung dieser Files. Ein Cache-Provider hat kein eigenes Interesse. Ein eigenes Interesse besteht vielleicht insoweit, als dass natürlich die Beantwortungszeiten der Anfragen verkürzt werden, aber weiter nichts. Also die eigentlichen Daten interessieren ihn nicht.
Wie wäre Folgendes rechtlich zu werten? Ich besorge mir Windows XP Home Edition PC, nicht weiter schwierig, wird verkauft. Komme auf die Idee, meine CDs auf die Festplatte zu überspielen, weil ich nicht so viele Regale mehr haben will. Und irgendjemand, weil mein Windows XP Home Edition PC ist am Internet angeschlossen, kein Warnhinweis, wenn ich den kaufe beim Mediamarkt, ich möge ihn auf gar keinen Fall an ein Netz anschließen, wird irgendwie übernommen von irgendjemand, der hat einen Wurm geschrieben, der hat ein Virus geschrieben, ich habe ein bisschen im Internet gesurft, dann noch ein bisschen runtergeladen, vielleicht einmal blöd geklickt, ich merke nichts. Zumindest behaupte ich, ich habe nichts gemerkt. Aber meine ganze Musiksammlung ist da drauf, ist auf einmal im Netz. Ich muss vermutlich was tun, wenn mir jemand einen Brief schreibt, also oder eine E-Mail und so weiter, oder mich anruft, ihre ganze schöne Musiksammlung ist im Internet, Sie sollten mal Ihren Windows XP Home Edition PC vom Netz nehmen, dann muss ich vermutlich tätig werden, aber bis dahin vermutlich nicht. Und irgendwo denke ich, wenn ich jetzt das wollte, was einige Tauschbörsen wollen, würde ich es auf die Art versuchen. Wie wäre das rechtlich zu würdigen?
Dass die Freigabe von Shares, und zwar die ungewollte Freigabe von Shares, ist insoweit rechtlich, urheberrechtlich, strafrechtlich unrelevant, als dass sie natürlich, wie gesagt, für eine Straftat das Bewusstsein haben, den Tatbestand verwirklichen zu wollen. Der Tatbestand ist hier Freigabe. Ihr Bewusstsein muss sich ganz konkret reflektorisch auf diesen Tatbestand beziehen. Also sobald Ihnen irgendeine Art und Weise das Bewusstsein dafür fehlt, was Sie dort tun, handeln Sie nicht mehr im Sinne des Tatbestandes, Urheberrechtstatbestandes oder was auch immer. Und damit sind Sie sozusagen nicht sanktionierbar. Wichtig allerdings ist, sobald Sie, wie Sie angesprochen haben, eine Information bekommen, dann müssen Sie reagieren, weil in dem Moment, wo Sie die Information bekommen, wissen Sie, etwas passiert. Und wenn Sie dann etwas nicht tun, dann unterlassen Sie eine Handlung, die wiederum zur Strafbarkeit oder zur Sanktion führt.
Ich würde jetzt aber vermuten, dass sozusagen der Urheber oder meinetwegen eine Verwertungsgesellschaft dann auch zum Autor des Wurms gehen könnte.
Ja gut, aber der kann sitzen, wo eben.
Ist ja richtig, aber vom rein rechtlichen wäre er dann dafür verantwortlich, weil er stellt ja sozusagen nicht den eigentlichen Upload zur Verfügung, sondern bloß eine Software zum Upload.
Das ist richtig, aber dann, also wenn wir uns dann wirklich nur auf die Handlung beziehen des Nutzens von urheberrechtlich geschütztem Material, dann müsste dem Wurmschreiber tatsächlich nachweisbar sein, müsste ihm nachweisen können, der ist ja ganz konkret Vorsatz, Bewusstsein in Bezug auf die ganz konkreten Files hat, die dann irgendwann freigegeben Netz irgendwo rumgeistern. Also es ist auch schwierig. Also jemand, der einen Wurm schreibt, der wird sich denken, na gut, irgendwann mein Wurm nutzt zwar beispielsweise bestimmte Ordnerstrukturen innerhalb von Windows XP, von denen ich weiß, die werden in der Regel immer schön freigegeben. Ich kann ihm trotzdem nicht unterstellen, dass er konkret weiß, dass er in diesem ganz konkreten Rechner, von dem ein Pfeil von A nach B dann fließt, dass dieses konkrete Pfeil dort auf diesem Rechner drauf ist. Das werde ich nicht schaffen. Ich werde ihn wegen vieler anderer Delikte möglicherweise greifen können, aber urheberrechtlich werde ich ihn möglicherweise nicht.
Das bedeutet im Prinzip, dass wenn ein Server außerhalb von Deutschland ist, was bleibt das überhaupt noch im Gesetz? Europa oder weltweit? Eigentlich im Prinzip, ich brauchte bloß im Prinzip eine CD rücken, im Prinzip ja auch außerhalb von Deutschland oder Europa sozusagen, die müssen nicht europäische Rechte ist, aber wenn ich außerhalb im Prinzip ein Server habe, was ja eigentlich viel gemacht wird, dann mit Download, dann kann ich die irgendwie
Also das Problem ist, dass...
Schild dann, da ich Straffahrer, mache ich mich Straffahrer oder mache ich mich nicht Straffahrer? Ja. Die zweite Frage, die mich noch viel mehr interessiert, Sie sagten vorhin, wenn der Richter im Prinzip vom Strafrecht her im Prinzip Zugriff hat, der kann im Prinzip von jedem verlangen im Prinzip alle Daten rausdrücken. Also da ist dann Datenrechtsschutzmäßig, wird dann vollkommen auf Null gesetzt vorgehen.
Also Sebastian, Teil Ihrer Frage? Die Zugriffsmöglichkeiten, zumindest aus strafrechtlicher Sicht, sind heute relativ weitgehend. Das deutsche Strafrecht sieht vor, dass sobald ein Opfer, das in Deutschland seinen Wohnsitz hat oder ansässig ist, betroffen ist, das deutsche Strafrecht Anwendung findet. Also es bedeutet, wenn ich nur irgendeine Verlagsgesellschaft oder einen Musikverlag hier finde, der Rechte in Deutschland hält an einem Musikwerk, und es gibt heute, glaube ich, in Deutschland, es gibt kaum noch Musikfiles, die nicht auch in Deutschland durch einen Verlag repräsentiert werden, dann wird immer der deutsche Verlag sagen, Staatsanwalt, bitte ermittle. Dann hat der Staatsanwalt auch zu ermitteln, der deutsche Staatsanwalt. Er muss also versuchen, Informationen über einen Server zu beschaffen, der auch im Ausland steht. Das Problem wird natürlich sein, dass mit bestimmten Staaten Rechtshilfeabkommen bestehen und mit bestimmten Staaten keine Rechtshilfeabkommen bestehen, beziehungsweise dass bestimmte Staaten zwar Rechtshilfeabkommen mit Deutschland haben, aber sagen, naja, nein, also so kooperativ wollen wir uns aus bestimmten Gründen nicht zeigen. Also wenn Sie so etwas tun, dann müssen Sie sich einen Staat suchen, der sich sehr unkooperativ verhält, beziehungsweise der Deutschland als Partner in der Gemeinschaft der Staaten nicht akzeptiert, dann funktioniert das unbestritten. Also viele Server stehen derzeit immer noch, obwohl China sagt, sie werden jetzt auf die Einhaltung des Urheberrechts ganz besonders Obacht geben, stehen gerade in diesen Bereichen, im Hoheitsbereich von China oder sonst wo, also wo auch immer. Zum zweiten Teil der Frage. Es ist so, dass natürlich Strafrecht nicht dazu führen kann, dass Grundrechte en masse verletzt werden. Es gibt eine Strafprozessordnung, die sagt, wie viele Eingriffe muss ein Beschuldigter oder Angeschuldigter erdulden im Rahmen eines Strafverfahrens. Dort ist genau festgeschrieben, wie weit ein Staatsanwalt gehen darf. Und in der Regel ist es auch so, dass die Strafprozessordnung, wenn es um die Schutzrechte geht, derzeit immer noch eingesetzt ist, was relativ klar normiert ist und was eine sehr strikte Regelung vorsieht. Auch wenn viele Kritiker der Meinung sind, Staatsanwälte oder der Staat darf alles. Im Rahmen des Strafrechts ist die Eingriffsmöglichkeit, die Zugriffsmöglichkeit doch relativ beschränkt. Ich muss zugeben, ich möchte dann ausgliedern die Telekommunikationsüberwachung. Und zwar deshalb, weil Telekommunikationsüberwachung heutzutage mit einer Verweisungstechnik arbeitet, § 100a StPO, die zur Folge hat, dass bestimmte Normen, die eigentlich im 100a StPO drinstehen, zu deren Schutz Telekommunikationsüberwachung eingesetzt werden kann, wieder verweisen auf andere Normen. So entsteht ein Baum, der unendlich groß wird, weil die Verweisungstechnik der Gesetzgeber sehr intensiv nutzt im deutschen Recht, im deutschen Strafrecht. Das bedeutet also, ich habe einen Stamm, das ist 100a StPO, der hat bestimmte Schutzgüter zum Ziel, der verweist aber wiederum auf andere Normen und auf diese Art und Weise komme ich zu einer unwahrscheinlichen Vielfalt von Überwachungsmöglichkeiten im Rahmen der Telekommunikationsüberwachung. Aber diese Möglichkeiten, die Schutzmöglichkeiten, die bestehen im StPO, die sind sehr strikt. Wenn es jetzt Normen gibt, die sagen, ein Staatsanwalt darf zum Beispiel im Rahmen des Teledienstdatenschutzgesetzes uneingeschränkt Zugriff auf Bestandsdaten nehmen, dann ist das abgesichert. Dann gibt es in der StPO eine Norm, die sagt, ja, also wenn der Staatsanwalt das zu einer Ermittlung braucht, dann braucht er einen Untersuchungsbeschluss, dann läuft er dort in die Geschäftsräume rein, beschlagnahmt möglicherweise Rechner, aber es läuft alles nach einem formalen Verfahren ab. Also der Jurist sagt sich, im Grunde genommen habe ich damit kein Problem, weil dort hier sozusagen eine relativ starke Absicherung des Beschuldigten geschehen ist. Also jeweils, wenn der Beschuldigte sich in seinen Rechten verletzt fühlt durch die Handlung des Staatsanwalts, kann er dann im Verfahren unter Umständen dagegen vorgehen.
Ich habe mal eine Frage zur Privatkopie. Wenn jetzt sozusagen Kopierschutz auf meiner Musik-CD drauf ist, darf ich den ja nicht umgehen. Wie ist denn dann noch eine Privatkopie gewährleistet?
Ja, das ist das Interessante der Privatkopie, also im Wesen der Privatkopie begründet. Und zwar ist es so, dass tatsächlich versucht wird zu argumentieren heutzutage, dass man sagt, Privatkopie ist im Grunde genommen ein Zugeständnis an die Nichtkontrollfähigkeit. Wenn Leute sich auf Privatkopie berufen, dann sagen sie, Privatkopie ist ein grundrechtliches Erbe eines irgendeines Grund oder ein Erbe eines irgendeines Grundrechtes. Ich darf mich auf diese Privatkopie berufen, die ist ein sehr starkes Recht. Man kann dieses Recht nicht beschränken. Die Juristen würden sagen, stimmt gar nicht. Privatkopie ist einfach aus der Not heraus geboren worden, dass man den Bürger nicht überwachen kann. Und zwar so überwachen kann, dass man jede Privatkopie verhindern muss. Deshalb ist die Privatkopie irgendwann mal entstanden in den 60er Jahren und hat sich fortgesetzt bis heute. Zu dem Zeitpunkt oder im heutigen Jahrzehnt, wo digitale Kopien in der Art und Weise hergestellt werden, dass man möglicherweise unter bestimmter Einsatz bestimmter Techniken diese Kopien verhindern kann, da sagt man, okay, man muss die Bewertung neu machen. Früher konnten wir Privatkopie nicht verhindern, weil wir nicht überwachen konnten. Heutzutage können wir zum Beispiel Privatkopie verhindern, indem wir zum Beispiel Digital Rights Management Systeme oder irgendwelche Schutzmechanismen um diese Geisteswerke legen, die dann verhindern, dass diese Geisteswerke kopiert werden. Das ist die rechtliche Betrachtung der Sache. Natürlich kann man oder sollte man auf jeden Fall in diese Betrachtung einfließen lassen, dass diese Privatkopie eine sehr intensive Entwicklung innerhalb der Gesellschaft vollzogen hat und dass diese Privatkopie auch als ein gesellschaftliches Konstrukt entstanden oder sich herausgebildet hat, das ein Quell für eine wirklich sehr, ja, sehr anregende Entwicklung ist. Also durch die Privatkopie hat man ermöglicht, dass Bildungsvielfalt entsteht, dass Quellen freigelegt werden, die für eine Vielzahl von Menschen eigentlich erstmal die Grundvoraussetzung für Bildung zum Beispiel existieren oder die Grundvoraussetzung für Weiterbildung darstellen. Insoweit sollte man bei der Bewertung, wenn man heute Privatkopie betrachtet, wenn man das so rationell betrachtet, sollte man immer sagen, nein, das kann nicht letzter Schluss sein, sondern man sollte vielmehr diese Aspekte, die man jetzt heranträgt an die Privatkopie als ein Konstrukt, was geprägt wurde durch die Gesellschaft, sollte man anerkennen und sollte dann in dieser Art und Weise auch die Privatkopie weiter gewährleisten. Das ist sozusagen ein Widerstreit der Interessenvertretung der Musikverlage, Musikverwertungsverlage, und dummerweise ist die Lobbyarbeit sehr effizient dort, das funktioniert wunderbar. Also Lobbyarbeit wird da auf sehr hohem Maße betrieben und die führt auch in der Regel zum Erfolg. Also Urheberrecht, die Entwicklung des Urheberrechts ist noch nicht beendet, sondern die vollzieht sich weiter und die vollzieht sich weiter in eine Richtung, die für den Nutzer auf keinen Fall vorteilhaft sein wird.
Zwei Fragen. Die erste Frage, nehmen wir an, im Rahmen eines Strafverfahrens werden Informationen ermittelt, die aber nicht zur Verurteilung führen. Gibt es dann ein Verwertungsverbot für ein entsprechendes Zivilverfahren? Erste Frage. Und zweite Frage, wenn ich jetzt einen Kopierschutz auf einer CD habe, kann ich ja mein Recht, was ich letztlich mit dem Kauf der CD erwerbe, diese CD anzuhören, nicht mehr uneingeschränkt ausüben. Also zum Beispiel, weil ich die CD an sich eben schlecht in die Jackentasche kriege und das bloß mit dem MP3-Player sozusagen geht. Und zum anderen, in dem Moment, wo man natürlich diese Privatkopie ausschließt durch Kopierschutzverfahren, gibt es ja oder dürfte es eigentlich auch keinen pauschalen Vergütungsanspruch mehr geben, zum Beispiel auf Lehrmedien. Das heißt, inwieweit kann man dann die Leute zwingen, diesen pauschalen Vergütungsanspruch sozusagen herabzusetzen?
Okay, ich beantworte die Frage gleich. Also ich möchte jetzt... Wir haben schon jetzt wirklich überzogen durch die Fragen. Ich möchte Ihnen oder denjenigen von Ihnen nahelegen, natürlich, die jetzt kurz vor dem Verhungern sind, natürlich die Angebote zu nutzen. Aber ich bin gern bereit, trotzdem während der Mittagspause ja weiter Fragen zu beantworten, weil sonst würden wir möglicherweise weiter in Zeitverzug kommen. Also ich beantworte die Frage und dann...
Ja, ich überlege, was dazu sagen. Also erstens mal, wenn man es mal genauer nachliest, Paragraph 95c, da steht eindeutig drin, dass Paragraph 95a, nämlich der über technische Nutzungsmaßnahmen, genau dann nicht gültig ist, das Recht auf die Privatkopie nicht gewährleistet ist. Das ist schon das Erste. Das ist überhaupt gar nicht zu treffen. Ich glaube, da gibt es das auch nicht. Wenn es eine Privatkopie ist, darf man fungieren.
Das hört man zumindest aus den Medien anders.
Und das Zweite ist, auf die Lehrmedien, das heißt, du standardmäßig Gewährgebühren. Aber, das ist sozusagen, du kannst die über einen kostenlosen Antrag jederzeit wieder zurückfordern. Es ist derzeit auch ein kleiner Prozess eben vom Bundesverfassungsgericht zu laufen, inwiefern diese standardmäßig vorhandene Pauschalgebühren überhaupt erlaubt sind. Daran arbeiten die Justizien auch noch.
Okay, erstmal noch zu der ersten Frage. Die Verwertungsmöglichkeiten im Rahmen des Strafverfahrens oder im Rahmen der im Strafverfahren gewonnenen Erkenntnisse in einem Zivilverfahren sind so ausgeprägt, dass ein Verwertungsverbot, was da üblicherweise der Jurist unter nemo tenetur, also es darf nichts verwertet werden, was möglicherweise du selbst preisgegeben hast, und so ist es möglicherweise auch in diesem Verfahren, dass Informationen preisgegeben werden, zu deinem Nachteil verwendet werden, dass dieser Grundsatz gilt im Zivilrecht nicht. Also diese Absicherung der Informationen, die einmal gewonnen wurden in einem Verfahren, nicht in einem anderen Verfahren eingeführt zu werden, gilt nur für das Strafrecht. Das bedeutet also, wenn Informationen im Rahmen des Strafrechts gewonnen wurden, die auf irgendeine Art und Weise Informationen in sich tragen, dann ist auf jeden Fall das Einsichtsrecht des Anwalts, des betroffenen Opfers, so weitgehend, dass sämtliche Informationen, die dort gewonnen wurden, unmittelbar in den Prozess eingeführt werden können. Es ist die Frage, ob dann bestimmte Beweismittel, die gewonnen wurden, zum Beispiel im Strafverfahren, auch in das Zivilverfahren eingeführt werden dürfen. Das ist nur dann zu verneinen, wenn die Beweismittelgewinnung rechtswidrig war. Also wenn sich zum Beispiel herausstellt, wie vor kurzem geschehen, dass möglicherweise Informationen von Beschuldigten erpresst, erschlagen oder sonst wie wurden, dann ist diese Art und Weise der Beweismittelgewinnung rechtswidrig. Dann darf dieser Beweis nicht im Verfahren eingeführt werden, weil es dann zu einer Verurteilung kommen würde und die Verurteilung würde auf einem rechtsstaatlichen Verhalten berufen oder bestehen. Aus diesem Grunde dürfen diese Informationen auf diese Art und Weise auch nicht in das Zivilverfahren übernommen werden. Aber wenn es ein ordnungsgemäßes Verfahren ist, ordnungsgemäß heißt entsprechend der Vorschriften der Strafprozessordnung, dann sind diese Informationen 1:1 zu übernehmen in die oder können übernommen werden in das Zivilverfahren. Das an sich Sinn auch. Das ist sozusagen bloß eine heutzutage effiziente Möglichkeit, ein Zivilverfahren zu bestreiten, weil Sie mit den heutigen Möglichkeiten, die Ihnen verbleiben als jemand, der im Zivilverfahren Schadensersatzansprüche geltend machen kann, werden Sie kaum die Möglichkeit haben, diese Informationen, die Sie brauchen im Zivilverfahren, und die brauchen Sie, weil das Zivilverfahren vorsieht, Sie müssen alles darlegen. Da gibt es keine Amtsermittlung, sondern wenn Sie von jemandem etwas wollen, müssen Sie dahertreten und sagen, ich habe alles gesammelt, was ich gegen die Person habe, hier entscheide aufgrund dieser Erkenntnisse. Im Strafverfahren ist es anders. Da gehen Sie hin und sagen, ich fühle mich geschädigt. Dann wird möglicherweise ein Staatsanwalt dann irgendwann anfangen zu rotieren und wird versuchen zu ergründen, warum sie sich geschädigt fühlen und wird dann alle Lebensumstände desjenigen Schädigers aufzeichnen. Das ist im Zivilverfahren nicht so. Also im Zivilverfahren gibt es diesen Darbringungsgrundsatz und aufgrund dieser Tatsache brauchen Sie im Zivilverfahren jede Menge von Informationen. Die erlangen Sie eben heutzutage so, dass es bei Anwälten ein typisches Vorgehensweise. Also selbst wenn die Straftat nicht begangen oder wenn keine Tat begangen wurde, wird es so sein, dass trotzdem gegen Sie erstmal eine Strafanzeige gestellt wird, dass irgendwann mal ein Staatsanwalt anfängt zu ermitteln. Die Frage ist, Staatsanwälte sind ja auch nicht dämlich. Also irgendwann sagen sie sich, na gut, wenn ich jetzt hier eine Anklage kriege, zum Beispiel, weil ich hier möglicherweise jemanden im Verkehr geschädigt habe, wo völlig unsinnig ist, oder weil möglicherweise gar keine Zeugen benannt wurden oder was auch immer, dann ermittle ich und letztendlich muss ich das Verfahren einstellen, weil nichts beweisbar ist. Deswegen ermittle ich nicht. Ich übernehme sozusagen nicht die Arbeit des Anwalts, der eigentlich ermitteln müsste. Das gibt es natürlich auch, aber im Grunde genommen wird das heute als legitimes Mittel der Beweisgewinnung gesehen. Aus diesem Grunde werden die Beweise eingeführt. Die Frage zur Pauschalabgeltung in Form von der GEMA-Gebühren. Im Grunde genommen, wie der Kollege vorhin sagte, ist, dass tatsächlich heute versucht wird zu begründen, mit den derzeitigen Techniken, die existieren und auch die sinnhaft angewandt werden können, indem man zum Beispiel Musikstücke durch geeignete Schutzmechanismen versieht oder mit diese Schutzmechanismen an diese Musikstücke heranträgt und dadurch verhindert, dass man zum Beispiel diese Musikstücke nutzen kann, andererseits aber auch garantiert, dass man Einzellizenzen jetzt oder Lizenzgebühren einführen kann, dass man auf diese Art und Weise dann ein ganz anderes Abgeltungs- oder Entgeltungsmodell entwirft. Mit diesen Argumentationen ist man tatsächlich jetzt vor Gericht gezogen. Ich persönlich glaube, dass diese Argumentation derzeit nicht ziehen wird, weil natürlich man noch nicht auf dem Ast ist, der weggeht oder wegsteigt oder wegwächst von der Pauschalabgeltung. Ganz im Gegenteil. Man versucht derzeit Tauschbörsen, File-Sharing-Dienste möglicherweise so zu legitimieren, dass man sagt, man führt auch für File-Sharing-Dienste irgendwann mal eine Pauschalabgeltung ein, weil es einen unwahrscheinlichen Aufwand bedeuten würde, Einzellizenzgebühren dort irgendwie zu verlangen. Also diese Digital Rights Management Systeme, die in der Lage wären, eine unmittelbare Abgeltung oder Entgeltung zu veranlassen, die möchte man heutzutage noch, weiß ich nicht, aus welchen Gründen auch immer, möchte man politisch noch nicht so durchgesetzt sehen wollen, sondern zumindest bei File-Sharing-Diensten, wo sie es eigentlich unmittelbar anbieten würde, diese Techniken zu propagieren und zu fördern, da sagt man lieber, nein, also wir wollen lieber Pauschalabgeltung haben. Aus diesem Grunde wird man das Modell der Pauschalabgeltung nicht aufgeben wollen. Wenn man dagegen zulassen würde, wie der Kollege sagte, dass man sagt, irgendjemand sagt, ich nutze doch gar keinen öffentlich-rechtlichen Rundfunk beispielsweise. Ich schalte nur, irgendwelche Privatsender ein. Ich möchte keine GEMA-Abgabe zum Beispiel für öffentlich-rechtlichen Rundfunk leisten. Das kann man nicht machen. Das kann man politisch nicht aufgeben, weil man sozusagen in einem Sozialprinzip hier, also die Pauschalabgeltung kann nur funktionieren, wenn es ein Sozialprinzip gibt. Also sozusagen jeder beteiligt sich daran, das wäre genauso Rentenversicherung, was auch immer. Wenn jemand aus diesem Prinzip oder aus diesem System herauskommt, mit der Begründung, ich nutze es nicht, ist das System dahin. Aus diesem Grunde wird man...
Aber es ist ja nicht so, dass ich jetzt nutzen könnte, wenn quasi die Möglichkeit technisch beschnitten wird.
Ja. Genauso ist aber, das ist einfach eine politische Entscheidung. Es ist genauso eine politische Entscheidung, wie Sie sagen, Sie sind verpflichtet, Rentenversicherungsbeiträge zu leisten, wenn Sie in einer gewissen Einkommensgrenze liegen. Also Sie können sagen, ich leiste 10-mal persönlichen persönliche Absicherung betreiben für meinen Lebensabend. Sie kommen aus der Rentenversicherung nicht raus, weil eben das Prinzip, das Gemeinschaftsprinzip dort funktionieren muss.
Genauso. Aber trotzdem erwerbe ich bei der Rentenversicherung ja einen Anspruch, auch wenn wahrscheinlich keiner daran glaubt, dass ich da noch irgendwas raushole. Ja. Aber ich meine, vom Prinzip her gibt es die Pauschalabgabe ja deshalb, weil damit im Prinzip ein Anspruch abgegolten ist. Und jetzt wird, sagen wir mal, technisch verhindert, dass ich diesen Anspruch ausüben kann. Also sprich, ich erhebe irgendwo eine, oder ich werde belastet mit einer Gebühr, ohne dass ich davon was habe.
Ich verstehe Ihr Problem, aber natürlich ist es auch ein Problem, was viele Leute generell mit dieser Pauschalabgeltung haben. Es ist ein Konflikt, der sich tatsächlich nicht lösen lässt, der nur dann lösbar wäre, wenn Sie sagen, okay, Sie müssten dann prozentual befreit werden von dieser Pauschalabgeltung und müssten dann irgendwann mal direkt Lizenzgebühren leisten.
Also ich habe mal im Auftrag von so ein paar privaten Rundfunkverband, privater Rundfunk irgendwie Gutachten geschrieben mit ein paar Kollegen über Digital Rights Management. Und das Ergebnis ist, die Systeme sind alle unsicher. Ich würde also momentan einfach niemand raten, sein Geschäftsmodell darauf wirklich aufzubauen. Es kann sein, dass jemand, der an den Dingern vorbeigehen will, ein bisschen Unbequemlichkeit in Kauf nehmen muss. Aber wer daran vorbei will, kommt daran vorbei. Und er braucht nicht sehr viel Sachkenntnis, um daran vorbeizukommen. Das heißt, wenn ich es jetzt umdrehe, wenn ich momentan als Staatsbürger versuche, eine Güterabwägung zu machen, dann muss ich sagen, wenn jemand Digital Rights Management will, dann muss er letztlich sehr stark in Richtung Überwachbarkeit der Netze und letztlich auch der privaten Räume gehen. Sonst kriegt er die Leute, die an dem Digital Rights Management vorbeigehen, nicht. Und deswegen würde ich so ähnlich wie bei der Privatkopie, wo ja auch gesagt wurde, letztlich der Datenschutz, also die Unverletzlichkeit der Wohnung, der privaten Lebensumstände führen zu dieser Pauschalausgabe, Abgabe. Da hat sich aus meiner Sicht durch Digital Rights Management überhaupt nichts dran geändert. Und der einzige Fehler ist, dass die Firmen, die momentan Digital Rights Management verkaufen wollen, Dinge behaupten über ihre Systeme, die einfach, was Sicherheit angeht, überhaupt nicht stimmen. Und deswegen wäre meine persönliche Empfehlung folgende. Ich skizziere das mal kurz, wenn ich 2 Minuten kriege. Wir haben ziemlich gut anonyme Zahlungssysteme. Das heißt also, es wäre heutzutage kein Problem, Geld anonym irgendwo hinzuschaufeln, ohne dass der Zahlende beispielsweise erkennbar ist. Und ich würde Folgendes tun. Wenn immer ich etwas kaufe, CD-Rolling, DVD-Rolling, von mir ist auch Übertragungsvolumen bei irgendeinem Internet-Service-Provider, kriege ich sozusagen Gutscheine, die meiner GEMA-Abgabe entsprechen. Das ist sozusagen Geld in Anführungszeichen. Ich kann dieses Geld aber jetzt nicht, was weiß ich, in Broiler oder in Möbel oder irgendwas investieren, sondern dieses Geld ist typgebunden, ich kann es nur Künstlern geben. Und jetzt kann ich das auch anonym. Das heißt also, ich könnte sozusagen, anstatt dass ich das jetzt alles in einen großen GEMA-Topf tue, Folgendes machen, dass ich mich am Ende des Monats hinsetze und sage, okay, also ich habe jetzt so und so viel Euro GEMA-Gebühren gezahlt auf meinen DVDs, CDs, auf Download-Volumen. Was waren die Künstler? Von mir aus auch die Verlage, also ich will jetzt nicht BMG da ausnehmen oder Sony, die mich am glücklichsten gemacht haben als Konsument und ich leite mein Geld dorthin. Das wäre aus meiner Sicht der vernünftigste Kompromiss, jetzt nicht eine Hyperbürokratie GEMA zu züchten, die einen immer größeren Teil unserer gesellschaftlichen Wertschöpfung hat, es an den Dingen anzuknüpfen, die jeder von uns braucht. Wenn ich Hardware kaufe, auch Festplatten und so weiter, wären dann mit GEMA-Abgabe zu belegen. Und ich als Konsument sage letztlich, wohin das Geld soll, weil letztlich die Künstler ja irgendwo jetzt auch nicht alle gleichmäßig Geld kriegen sollen, sondern vielleicht schon auch ein bisschen dadurch ein Incentive haben, welche Konsumenten denn auf ihre Produkte stehen.
Ja. Gab es eigentlich schon mal Argumentationen dahingehend, inwiefern eine MP3-Datei überhaupt eine Kopie ist? Also ich kann ja zum Beispiel als Künstler mir ein Werk nehmen, das in gewissem Maße verfremden und es ist dann mein Werk. Und jetzt auf Bit- und Byte-Ebene tue ich ja mit einer Audio-CD genau dasselbe.
Ja, insoweit eine interessante Frage, als das natürlich auch an die Herstellung des MP3-Files versucht wurde, Sanktionen zu knüpfen. Also man versucht ja, die File-Sharing-Dienste am frühestmöglichen Zeitpunkt zu beschränken. Der frühestmögliche Zeitpunkt ist eigentlich dann schon gegeben, Wenn ich sage, ich stelle von einem Musikwerk, was ich irgendwann mal erworben habe, von einer CD, eine digitale Kopie her, indem ich zum Beispiel ein Kompressionsverfahren auf die Files anwende und dieser Kompressionsverfahren im Ergebnis einen MP3-File erwächst. Jetzt gab es tatsächlich kreative Leute, die haben gesagt, was will er denn mit dieser Kopie machen? Er möchte sie dem Netz zur Verfügung stellen. Aus diesem Grunde ist der Herstellungsvorgang, der eigentlich legitimerweise durch die Privatkopie abgedeckt wurde, nicht mehr legal, nicht mehr legitim, weil das Ziel der Herstellung des Files ist, dieses File im Netzwerk bereitzustellen. Das wurde von den Juristen, selbst von den blindesten Juristen, die von der Materie wirklich wenig Ahnung haben, sofort erkannt als eine Maßnahme, den Rechtsschutz so weit nach vorne zu verlagern, das kann man nicht mehr akzeptieren. Der Kern Ihrer Frage, der darauf hinauszielt, ob man durch geeignete Modifikation eines Files von einer Kopie sprechen kann. Da wird man schon sagen, dass man anerkennt, dass das Kompressionsverfahren im Grunde genommen das Musikstück wiedergibt. Die Tatsache, dass durch ein Kompressionsverfahren möglicherweise bestimmte Frequenzbereiche ausgeblendet werden, die das für das menschliche Gehör nicht mehr hörbar sind, führt nicht dazu, dass ein ursprüngliches Werk modifiziert ist. Es gibt ja die Möglichkeit im Urheberrecht, dass man sagt, durch Verarbeitung, durch Umgestaltung eines Musikwerkes schafft man ein neues Werk. Das hat zwei Folgen. An dem neuen Werk erwirbt derjenige, der verarbeitet, geistiges Eigentum. Aber er hat trotzdem das Ausgangsmaterial benutzt. Also diese Verarbeitung ist auch eine lizenzrechtliche Nutzung. Also Sie würden selbst, wenn Sie ein Werk, so wie Sie vorschlagen, möglicherweise so argumentieren oder so bearbeiten, dass Sie argumentieren, ich wende ein Kompressionsverfahren an. Das Kompressionsverfahren macht aus einem Original-Musikwerk ein komprimiertes Musikwerk, wo bestimmte Frequenzbereiche fehlen. Dann würde man Ihre Argumentation schon dadurch erschüttern können, dass Sie sagen, allein die Verarbeitung ist schon eine lizenzrechtliche Nutzung. Also Sie müssten dafür Lizenzgebühren zahlen. Das braucht man aber nicht, weil man heutzutage anerkennt, dass das Musikfile, was da rauskommt, trotzdem noch dem Originalwerk entspricht, selbst wenn da bestimmte Frequenzbereiche fehlen, weil man sozusagen den Gestaltungscharakter, das, was das Musikwerk als solches ausmacht, also die Verbindung von Klangempfindungen, was auch immer, das Musikwerk ist ein Gesamtwerk. Und dieses Gesamtwerk wird in seiner Darstellungsvielfalt nicht verändert, indem man bloß ein Algorithmus darüber jagt, der bestimmte Frequenzbereiche ausblendet. Also man müsste dann, um tatsächlich daraus ein anderes Werk zu machen, müsste man dieses Werk verändern. Und verändern bedeutet, man müsste wesentliche Strukturen dieses Musikwerkes, zum Beispiel in der Klanganordnung oder in der Akkordanordnung oder wie auch immer, müsste man so ändern, dass das ursprüngliche Werk nicht mehr erkennbar wird. Jetzt ist die Frage, da gibt es natürlich einen juristischen starken Streit, wann es nicht mehr erkennbar wird. Also wie viel man modifizieren muss, bis sozusagen das alte Werk in seiner Qualität umschlägt in ein neues Werk. Aber das ist die Frage letztlich ist unergiebig, weil letztendlich allein schon durch die Modifikation des Werkes Sie schon Lizenzgebühren leisten müssten. Und das machen Sie nicht, indem Sie Musikfiles rippen. Und in dem Moment haben Sie auch eine urheberrechtliche oder eine Verletzungshandlung begangen im Sinne des Urheberrechts, die dann auch wieder zu einer Sanktion führen würde.
Weil das Gegenbeispiel eigentlich Sample Clearing zum Beispiel im Technobereich wäre. Da sagt man ja, man will sozusagen vermeiden, mit dem Urheber eines Samples oder sowas in Verbindung zu kommen. Also baut man das Sample nach. Sprich, man nimmt sich einen Synthesizer, macht es so, dass es gleich klingt, aber dass es neu gebaut ist. Dann ändert das letztlich an dem Produkt auch wenig bis nichts.
Ja. Das ist dann tatsächlich eine Frage der Anordnung, wie ich das Musikwerk so umgestalte, dass es noch für den, sagen wir mal, durchschnittlichen Betrachter als ein Originalwerk erkennbar wird. Und da werden die meisten Leute sagen, na gut, das ist Geschmackssache. Also die einen sagen, es ist so viel Kreativität hineingeflossen, dass das Werk, was ursprünglich mal bestanden hat, ein ganz neues Werk geworden ist. Insoweit also gar nicht mal gerechtfertigt erscheint, es als Kopie zu sehen, sondern als eigenständige Kreation. Aber wie gesagt, dann greift wiederum die Modifikation des Werkes. Also sie haben sich das Werk sozusagen zugrunde genommen, gelegt und haben dieses Werk benutzt für eigene Verarbeitung, was auch wieder urheberrechtlich relevant ist.
Nach dieser guten Logik, die eben gerade war, mit der Ausblendung von bestimmten Frequenzen, wie wird dann heute überhaupt noch begründet, dass das nicht auch für Analogkopien dieses Kopierverbot gibt? Denn eine Analogkopie kann ja dann qualitativ hochwertiger durchschnittlich sein als ein MP3 mit 64 Kilobit. Nicht, brauchen wir nicht über das unterhalten, aber es gibt Anwendungen, wo sowas durchaus sinnvoll ist. Also meine MP3, die ich mir anhöre, jeder hat einen anderen Musikgeschmack. Ich bin großer Freund von bestimmter Musik, die in den 20er Jahren sehr populär war, zu den 20er Jahren Schellackklasse, selbst wenn die professionell überspielt wird. Und dann macht da draußen MP3, dann lang 64 Kilobit mit Label, ein bisschen mehr hin und her. vollkommen dazu, weil das nicht besser gehalten hat wie das Original. Und das wäre dann, was ist das eigentlich? Ist das auch eine digitale Computer? Ist das denn schon wieder eine analoge Computer? Warum sind analoge Computer dann auch? Logischerweise.
Ja, also erstmal kurz zu dem Einwand, also mit dem Rechtsverlust, also tatsächlich nach 70 Jahren wird das Musikwerk frei, das Geisteswerk frei. Sie können das Musikwerk dann beliebig nutzen nach 70 Jahren, es sei denn, jemand hat dieses Werk neu aufgelegt, zum Beispiel Musikverlage machen doch zum Beispiel Resamples oder die pressen dann irgendwelche Musik auf eine CD, die sie dann digital nachbearbeiten. Dann reicht diese Bearbeitung aus, um aus dem ursprünglichen gemeinfreien Werk, was nach 70 Jahren irgendwann mal im Schutzrecht abgelaufen ist, wieder ein eigenständiges Werk zu machen, was Schutzrechte mit sich trägt.
Ist das Schutzrecht dann auf dem neuen Werk oder auch auf dem ursprünglichen Werk?
Das Werk hat nur, oder das Schutzrecht, das Leistungsschutzrecht bezieht sich nur auf das neue Werk, nicht auf das alte. Also Sie können sozusagen das jetzt... Jetzt kurz nochmal zu der Frage mit dem Analog und Digital. Also das ist einfach so gewachsen, dass man einfach sagt, im Grunde genommen ist es so, dass man glaubt, analoge Kopien werden irgendwann mal an Wert verlieren, also an Wiedergabewert. Durch jeden Kopiervorgang wird das Werk schlechter. Und aus diesem Grunde hat man sich geeinigt und gesagt, das ist keine Gefahr für diejenigen Leute, die dort Distribution betreiben, weil irgendwann mal das Werk erschöpft sein wird. Also die Gefahr der unendlichen Vervielfältigung von Analogwerken gibt es nicht. Aus diesem Grunde ist man auch immer noch derzeit der Meinung in der Rechtsprechung, dass man sagt, Analogwerke bedürfen dieses Schutzes nicht. Okay.